Gut, dann herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Mein Name ist Alexander Bernauer und ich freue mich, nach langer Zeit mal wieder hier sein zu können und einen Vortrag zu halten. Das Thema ist Bitcoin. Grund, warum ich mich für Bitcoin interessiere, ist, weil es erstmal sehr spannend anhört, was da so gemacht wird. Dann habe ich mir ein paar Podcasts angehört und so ein bisschen was gelesen, aber es war alles immer so diffus. Ich habe es nie so richtig verstanden, was passiert denn da jetzt und hier und her. Dann habe ich beschlossen, okay, jetzt gehe ich mal her und lese wirklich mal den Source Code und das Wiki von denen. Also ich gucke mal, wie es wirklich ist. Und da sind ein paar wirklich witzige Sachen rausgekommen. Und ich verstehe gar nicht, warum die nicht einfach so erklärt werden, wie sie sind, sondern immer so drumherum geredet. Und ich versuche jetzt einfach zu erklären, wie das Bitcoin-System tatsächlich technisch funktioniert. Und ja, genau. Also erstmal Überblick, was Bitcoin ist. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so dringend nötig. Erstaunlich, wie schnell das ganze Thema voranschreitet. Meinen ersten Vortrag zu Bitcoin habe ich auf dem Easter Hack in Hamburg gehalten. Und da war es noch so ein Wort, was jeder mal gehört hat, aber niemand so genau wusste. Okay, also was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine Währung, und zwar eine digitale Währung. Bitcoin ist außerdem ein Stück Software. Es gibt zwei große Implementierungen davon, eine MIT-License, eine mit Apache-License. Und Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, ein weltweites Computernetzwerk. Der Bitcoin-Client sieht so aus. Ich habe jetzt leider meinen Präsenter vergessen. Ich muss irgendwie mit der Maus, geht das so? Maus. Okay, also das ist der offizielle Bitcoin-Client, und zwar die Linux-Variante. Und hier können wir kurz ein paar Sachen angucken. Zum einen hier steht 8 Connections, also es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, so wie früher IDAC hier oder sowas. Er muss sich halt irgendwie verbinden. Gebootstrapped wird das Ganze über IRC. Es gibt einen IRC-Kanal, wo man hingehen kann und kriegt so die ersten Adressen von ein paar Bitcoin-Peers und dann kann man sich weiter mit anderen vermaschen. Hier steht was von, 132.000 Blöcke. Was ein Block ist, werde ich erklären. Upsi, Entschuldigung. Dann gibt es in meinem Log eine Transaktion, und zwar diese hier. Da ist es stattgefunden, 0,001 Bitcoin habe ich bekommen. Und es sind 10 Confirmations. Was das bedeutet, werde ich auch später erklären. Und ja, dass man einen Überblick hat. Wenn ich jetzt eine Überweisung machen will, kann ich halt hier irgendwo draufklicken, Send Coins, gibt eine Bitcoin-Adresse ein, die sieht ungefähr so aus. Die kann ich mir einfach kurz generieren. Ich drücke hier auf den Button New und habe eine neue Adresse. Dann kann ich sie dir schicken irgendwie und dann überweist du mir auf diese Adresse und dann habe ich dein Geld. Okay, völlig direkt. Es gibt keine Mittelsmänner, es gibt keine Banken, es gibt nichts. Es gibt keine Identifizierung der Person, keine Personalausweise, nichts. Ich generiere eine neue Adresse, du schickst mir ein Geld dorthin, fertig. Also kommen wir zur Motivation. Die zentrale Motivation ist, man will keine zentrale Bank. Es gibt viele Gründe dafür, insbesondere durch die aktuellen Krisen ist eben auch das Vertrauen in die Banken ziemlich gesunken. Es gibt Leute, die schon viel älter was gegen zentrale Banken haben. Gut, auf jeden Fall war das die Motivation. Man will niemanden, der zentral das Geld steuert. Man will niemandem die Macht geben, über das Geld zu verfügen, weil das Geld, wie wir ja wissen, eigentlich alles ist, oder? Alles geht ums Geld irgendwie. Und wer das Geld steuern kann, steuert halt auch, was passiert. Man will ein System, was anonym ist. Ich will einfach die Möglichkeit haben, dir irgendwas zu bezahlen für irgendwas, was du mir geschenkt, gekauft, erledigt hast irgendwie, und es soll niemand was angehen, oder? Ich will, also PayPal ist zum Beispiel so das Anti-Beispiel dazu, wo einfach überhaupt gar keine Anonymität vorhanden ist. Das Ganze kommt auch aus dieser aus der Ecke der Kryptografen und der Cypherpunks, wo einfach so die Idee ist, wir wollen eine neue Gesellschaft aufbauen auf Basis der Kryptographie, ohne zentrale Autoritäten und so weiter, selbstbestimmt. Dann die Motivation ist auch, ich will ein weltweites System haben. Heutzutage kommuniziert man mit allen möglichen Leuten von überall her, aber schick mal 10 Dollar nach Brasilien. Das ist ein Riesending und du zahlst 20 Dollar Gebühren oder sowas. Das funktioniert alles nicht so richtig. Und man will auch ein System für Micropayment. Also wenn ich dann mal Tausende von Dollars transferieren will, dann geht es schon wieder ein bisschen einfacher, aber so einfach mal kurz 2-3 Dollar rüberschicken, weil ich ein Lied von dir runtergeladen habe, das funktioniert alles nicht so gut, außer ich nehme eben PayPal, aber PayPal ist zentral und es ist nicht anonym. Das ist so die Motivation, warum man überhaupt irgendwas tun will. Da muss man noch verstehen, okay, wir wollen jetzt ein Geldsystem haben, muss man verstehen, was ist Geld. Ich werde nicht so tief da reingehen, weil ich selber kein Ökonome bin, aber es gibt so ein paar Punkte, die machen einfach Sinn. Geld muss unfälschbar sein. Weil sonst hat es ja keinen Wert. Wenn jeder sich sein eigenes Geld erzeugen kann, dann hat das ja irgendwie keinen Wert, oder? Es muss austauschbar sein, also es muss möglich sein, dass ich es dir gebe, dafür, dass du mir irgendwas machst oder so, oder was anderes gibst. Es muss abzählbar sein, ich muss klar sein, dieser Haufen bedeutet so viel und dieser Haufen ist das Doppelte von dem und so weiter. Und ich muss es irgendwie speichern können, ich muss es sparen können, ich muss es irgendwie auf die Seite legen können und dann ansammeln, dann kaufe ich mir ein Haus davon. Wenn man sich so überlegt, was bisher in der Menschheitsgeschichte alles Währungen waren, dann hatten die alle mehr oder weniger diese Eigenschaften. Je mehr sie diese Eigenschaften hatten, desto mehr waren sie eine Währung. Also wenn man zum Beispiel an Kulturen denkt, wo man irgendwelche großen Steine rumgetragen hat, die gab es halt selten, die konnte man nicht einfach fälschen, keiner konnte Steine erzeugen und so weiter. Exchangeable war ein bisschen schwierig, weil die waren ein bisschen schwer. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Hühner denke, ist ein bisschen schlecht, Hühner kann ich schlecht speichern, ich kann Hühner schlecht vergleichen miteinander, also war nicht so eine gute Währung. Okay, aber Währung muss das alles erfüllen und wir werden sehen, dass Bitcoin all diese Kriterien erfüllt. Technisch ist alles wunderbar, funktioniert. Der Knackpunkt ist allerdings das Vertrauen. Eine Währung funktioniert erst dann, wenn die Menschen daran glauben, dass sie für die Bitcoins morgen noch ein Brot kaufen können oder ein Auto oder was auch immer sie wollen. Wenn sie nicht daran glauben, an die Währung, dann funktioniert sie nicht. Okay, ob Bitcoin genug Vertrauen ansammeln wird, wird man sehen. Okay. Ich werde mich hier in dem Vortrag, wie gesagt, auf die technischen Aspekte konzentrieren. Ich werde euch erklären, wie Bitcoin funktioniert. Dann nochmal weiter im Überblick, wie kann ich Bitcoins bekommen, wenn ich jetzt da mitmachen möchte? Ja, ich kann sie einfach direkt kaufen. Es gibt Börsen, da kann ich Dollars oder Euros oder Yens oder polnische Zloty gegen Bitcoins eintauschen. Ich kann dafür handeln, ja. Ich kann dir irgendwelche Waren anbieten, du gibst mir dafür Bitcoins, kein Problem. Ich kann dafür arbeiten, dann gibst du mir Bitcoins. Und ich kann etwas tun, was sich Mining nennt. Das ist eine spezielle Sache im Bitcoin-System selber. Ich kann durch Partizipation am Bitcoin-Netzwerk Bitcoins geschenkt bekommen vom Bitcoin-System. Wie das funktioniert, erkläre ich euch. Und was kann ich mit Bitcoins machen, wenn ich es mal habe? Ich kann Socken kaufen. Die Socken sind deswegen so legendär, weil einer der Nachbarn von einer der Hauptentwickler hatte eben ein Sockengeschäft und der ist ihm so lange auf den Sack gegangen, bis er seine Socken für Bitcoins verkauft hat. Und es war so eine der ersten echten Waren, die man kaufen konnte für Bitcoins. Deswegen sind die so ein bisschen legendär, die Socken. Dienstleistungen allerlei, insbesondere Online-Dienstleistungen. Also ich baue dir deine Webpage, dafür gibt es ein paar Bitcoins und so weiter. Oder ich gebe dir, du hast bei mir einen Root-Server, dafür gebe ich die Bitcoins, also alle möglichen Formen von Online-Dienstleistungen. Dann Essen kann ich kaufen. Es gibt tatsächlich schon die ersten Restaurants, weiß nicht sicher, eher so Burgerbuden, wo man für Bitcoins Essen bekommt. Das sieht dann manchmal ein bisschen leckerer aus wie das, aber es ist halt Essen, ja. Dann kann man spenden. Die EFF war eine der ersten Organisationen, die Bitcoin als Spendenmittel angenommen hat. Mittlerweile gibt es viel mehr. Die EFF macht es allerdings nicht mehr, dazu komme ich später, warum. Dann kann man natürlich Pornos kaufen, das ist ein gutes Zeichen, das bedeutet, der Markt hat Zukunft. Man kann natürlich Drogen kaufen. Es gab in Kanada einen Anbieter, Silk Road oder sowas, da hast du Bitcoins hingeschickt, da hat er den unauffälligen Briefumschlägen etwas zukommen lassen. Und als es gehypt ist, ist der Bitcoin-Kurs auf $30 hochgeschnallt. Also, ja. Und man kann zocken dafür. Es gibt Online-Casinos, wo man für Bitcoins zocken kann. Okay, das ist so der Überblick. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in das Technische rein. Also, was ist das Ganze? Das Ganze ist eine verteilte Datenbank. Und zwar eine verteilte Datenbank von Konten. Was nicht ganz stimmt, die Details, auf die komme ich. Aber stellt euch im Moment erstmal vor, jeder hat dort ein Konto. Und wenn ich jetzt ein Geld überweise, ist es eine Transaktion. Da steht dann drin, bitte von diesem Konto auf dieses Konto $2 überweisen. Das ist eine Transaktion. Wenn ich so eine Transaktion auslösen möchte, dann schicke ich die einfach ins Bitcoin-Netz rein und die Peers sammeln die erstmal. Und zwar sammeln die und packen die in sogenannte Blöcke ein. Blöcke sind einfach Gruppen von Transaktionen. Das Besondere an den Blöcken ist es, dass es schwierig ist, sie abzustempeln, sage ich jetzt mal salopp. Was es genau bedeutet, erkläre ich später. Es ist aufwendig, rechnerisch aufwendig, einen Block abzustempeln. Und deswegen dauert es Zeit, bis so ein Block abgestempelt wird. Also wenn ich jetzt so ein paar Transaktionen habe und Blöcke drumherum und dann stemple ich die ab, dann lege ich auch fest, wer der Vater des Blockes ist. Also die Blöcke bilden eine Kette. Und jede Transaktion, die in einem Block drin ist, ist als akzeptiert. Okay, die ist jetzt Teil der Realität, der Bitcoin-Realität. Und die zwei anderen Transaktionen, die sind noch pending, die... Ja, die sind noch nicht in einem Block drin, die sind noch nicht aufgenommen im System. Die Sache mit dieser Arbeit, warum macht man denn so? In verteilten Systemen hat man immer das Problem des globalen Zustandes. Also sind sich alle Teilnehmer einig, was denn die Realität ist, welcher Datenbestand der aktuelle ist. Ich kann zum Beispiel versuchen, dir eine Transaktion zu schicken und gleichzeitig dir eine zu schicken. Und wenn ich Glück habe und untereinander läuft die Kommunikation zwischen euch nicht so ganz, dann glaubt ihr beide, mein Geld wurde so oder so ausgegeben. Und das Netz ist sich nicht einig und muss dann Kohärenzprotokolle oder Ähnliches fahren, um sich dann auszutauschen, zu entscheiden, nee, ich war vorher dran, also gilt meins oder so weiter. Und man hat ständig diese sogenannten Race Conditions, also ein Rennen gegen die Zeit. Wer schneller ist, gewinnt. Und das System kann sich halt in so eine Inkonsistenz verfangen dann. Der eine meint, das ist wahr, der andere meint, das ist wahr, und es ist dann schwierig, das irgendwie zusammenzuführen. Wenn man jetzt diese Erzeugung von Blöcken schwierig macht, das heißt zeitaufwendig, das bedeutet, es dauert im Mittel 10 Minuten, bis ein neuer Block erzeugt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du und du gleichzeitig einen Block stempelt, halt extrem klein geworden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einer Race Condition kommt, ist auch extrem klein geworden. Und damit entzerre ich das Ganze, beziehungsweise ich verzerre es in der Zeitdimension. Ich mache die Zustandsübergänge in meinem verteilten System langsam mit Absicht. Ich bremse sie. Es dauert immer 10 Minuten, um einen Zustandswechsel herbeizuführen. Und damit mache ich es möglich, dass das System eben viel weniger Race Conditions hat. Jetzt kann es natürlich trotzdem passieren, dass zufällig ihr beide trotzdem gleichzeitig einen Block findet. Dann ist das System tatsächlich in einem gesplitterten Zustand und dann wartet man erstmal ab und es entscheidet dann der nächste Block, ob er dich oder dich als Vater wählt. Weil die Regel ist, die längste Kette von Blöcken entspricht der Realität und alle anderen müssen ihre Sachen wegwerfen. Kommen wir zurück zu dem allerersten Bild mit diesen Confirmations. Eine Confirmation bedeutet, es gibt einen Block, der mich als Vater benutzt hat. Und wenn ich zwei Confirmations habe, dann gibt es noch einen Block, der wiederum ihn als Vater benutzt hat. Also die Länge der Kette, in die meine Transaktion verankert ist. Je länger die wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie jemals wieder aufgelöst wird, weil einer auf einmal mit einer noch längeren kommt. Und es wird empfohlen, sechs Blöcke zu warten, eine Stunde. Wenn sechs Blöcke mich als Vater bzw. als Vorvater, als Großvater und so weiter gewählt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf einmal einer mit einer 7-Block-langen Kette daherkommt, so klein, dass man sagen kann, okay, Händler, wenn du 7 Confirmations hast, kannst du eine Ware losschicken, das Geld ist mit Sicherheit auf deinem Konto. Okay, gibt es soweit Fragen? Wenn ihr Fragen habt, mich sofort unterbrechen. Ja? Okay, die Frage ist, wenn 6 Bitcoins total sind, ob die dann einzeln gehandelt werden, das erkläre ich jetzt gleich, was in Bitcoin technisch jetzt wirklich ist. Okay? Vorerst mal Big Picture, diese verteilte Datenbank und eben Entzerrung durch Proof of Work nennt sich das, um diese Race Conditions in den Griff zu kriegen. Okay? Genau, eine Implikation aus diesem Ganzen ist, dass die Geschichte aller Blöcke a. öffentlich ist und b. jeder Teilnehmer muss sie vollständig kennen. Das stimmt. Doch, das ist ein Problem. Ja. Die Frage war, ob es nicht irgendwann zu groß wird. Ja, das wird ziemlich groß. Wir können nachher schauen, wie groß es aktuell ist. Es sind mehrere hundert Megabyte mittlerweile. Bitte? Okay, klar. Nein, das läuft ja nicht unendlich. Aber ja. Ich zeichne es mal kurz auf. Eigentlich ist es nicht so schwierig. Also es gab irgendwann mal einen Urblock, der ist einfach aus dem Nichts entstanden. Der hat dieser Entwickler einfach mal sich gegönnt. So. Der hat keinen Vorfahren. Okay? Und dann habe ich einen ersten Block mit Transaktionen. Und da steht drin, nimm das Geld, pack's auf das Konto, nimm das Geld, pack's auf das Konto und so weiter. Okay? Und jetzt gibt es neue Transaktionen. Und irgendeiner der Teilnehmer schafft es jetzt, einen Block zu formen, der diese Transaktion enthält und diesen Knoten als Vater verwendet. Und jetzt hat es die Kette der Länge 2, oder? Jeder Teilnehmer entscheidet selber, welche Transaktionen er aufnimmt in den Block. Er nimmt einfach, eigentlich die normale Operation ist, ich nehme on the fly ständig alles, was gerade mir vorbeifliegt, nehme ich mit auf. Und versuche, ich update halt immer meinen Block und versuche ihn dann abzustempeln. Wie genau das funktioniert, erkläre ich dann später. In den Details. Weil jetzt sind wir nicht genau an dem Level. Ich kann jetzt rumlabern oder ich kann es euch einfach kurz konkret erklären. Okay? Ich würde es euch einfach gerne die Technik erklären. Aber zu deiner Frage noch. Und wenn jetzt quasi ich eine Transaktion schicke, das ist ein Teilnehmer, okay? Das ist seine Sicht. Und das ist ein anderer Teilnehmer. Und die Transaktionen gehen ja per Broadcast durchs Netz, oder? Und jetzt habe ich hier eine Transaktion. Er hat die bekommen und er hat die bekommen. Und er hat noch andere, der hat auch andere. Und er stempelt jetzt ab und nimmt ihn als Vorfahre. Und er stempelt, Entschuldigung, er stempelt es auch ab, ist aber ein anderer Block. Ja, und nimmt auch ihn als Vorfahre, das ist das Kopie, okay? Dann ist erstmal unklar, dann sieht die Kette eigentlich so aus, oder? Im Netz. Weil er publiziert dann auch seinen Block und dann sieht die Kette so aus. Und jetzt ist erstmal schlecht. Jetzt die Frage, hat jetzt, ist es die Transaktion gültig oder die? Angenommen, die haben, passt. Okay, jetzt ist die Frage, was gilt, oder? Genau, angenommen nämlich, diese Transaktion nimmt das gleiche Quellkonto, aber ein anderes Zielkonto, dann habe ich ja quasi das Geld zweimal ausgegeben. Also ist die Frage, welche Transaktion gilt denn jetzt? Okay? Und im Moment gilt keine, unklar ist die Antwort. Warten, okay? Und irgendwann tut irgendein anderer Teilnehmer oder vielleicht nochmal der, wenn er Glück hat, den neuen Block formen. Und der entscheidet dann, ob er den oder den als Vater wählt. Er entscheidet es einfach. Aber wahrscheinlich nimmt er den, den er als erstes gehört hat. Eigentlich ist es willkürlich, er kann nehmen, was er will. Und jetzt sieht die Realität eben so aus, in dem seiner Welt ist die Kette 1, 2, 3 groß und in dem seiner Welt ist die Kette 1, 2, 3, 4 groß. Und weil der das wiederum an alle publiziert, nehmen alle dem seine Kette an und werfen das weg. Okay? Der geht weg, der ist ungültig. Die Transaktionen werden auf einmal aufgelöst und können neu wieder in Blöcke aufgenommen werden. Zwei links, was habe ich denn gemacht? Also 1, 2, 3. Achso, Entschuldigung, der ist falsch, danke. Ja, Entschuldigung. Okay? So wird einfach bei Meinungsverschiedenheiten entschieden. Und jetzt sind wir auch schon bei einer interessanten Eigenschaft von dem Bitcoin-Netzwerk. Derjenige, der schneller Blöcke erzeugen kann, kann die längeren Ketten erzeugen und der kann bestimmen, was Fakt ist. Das bedeutet in der Konsequenz, das Bitcoin-Netzwerk funktioniert nur so lange, wie mindestens 50% der Rechenpower ehrlich arbeiten, also so wie das Protokoll es vorsieht. Wenn irgendjemand mehr Rechenpower hat, wie alle anderen Bitcoin-Teilnehmer zusammen, kann er einfach selber Blöcke bauen und alles überschreiben, was es jemals gab. Das ist eine kritische Eigenschaft von dem Netzwerk. Man muss ständig aufpassen, dass es nicht passiert. Manche sagen, es ist schon lange passiert. Es gab mal eine Situation, wo es kurzzeitig der Fall war. Es gibt nämlich sogenannte Mining Pools, wo man quasi sich anschließen kann und zusammen dann versucht, die Blöcke abzustempeln. Und wenn es einer schafft, kriegt halt jeder ein bisschen was davon. Und einer von den Mining Pools ist offline gegangen und dann sind die Leute zu einem anderen gewechselt und dann hatte der Mining Pool mehr als 50% kurzfristig. Aber dann wurde analysiert und so weiter und wurde befunden, nee, hat keiner ausgenutzt, ob man es weiß. Keine Ahnung. Es geht um Geld, da wird viel Krieg auch getrieben. Da geht es schon ab. Okay, ist das klar mit den Blocklängen? Okay, du hattest irgendwann noch eine Frage? Du? Naja, aber die Frage ist, man kann nachschauen, ob was passiert ist, aber du hast eine Transaktion, woher weißt du jetzt, ob die jetzt gewollt war oder ob die jetzt betrogen war? Du hast nur... Ja, es sind Timestamps drin. Ja, aber okay, angenommen, du identifizierst etwas Komisches, was tust du dann? Es gab mal einen Fall, wo es einen Bug gab in der Software und dann hat man das festgestellt und dann hat man tatsächlich ein Stück weit zurückgespult. Ja. Aber das sollte nicht passieren, das ist nicht gut fürs Vertrauen. Ja? Okay, die Frage ist, durch dieses ewige öffentliche Logfile, was ist da mit Anonymität, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Der Punkt ist, es ist pseudonym. Du kannst dir einfach ein Konto erzeugen, ein neues, und du hast niemandem gegenüber offenbart, wie der Name ist, wer du bist. Aber natürlich sind die allen Transaktionen online und ich kann mit Data Mining anfangen, Korrelationen, Statistiken zu bilden und mir ein Bild darüber machen, wer du bist und was du so ausgibst und so weiter. Der Punkt allerdings juristisch ist bis jetzt eben, das sind alles keine Beweise. Das heißt, man kann sie nicht beweisen im Zweifelsfall. Wenn du aber über PayPal eine Überweisung machst, dann gilt es als Beweis. Das ist im Moment noch ein wichtiger Unterschied. Aber wenn es darum geht, dass der Staat nicht weiß, was du treibst, musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist nicht so einfach. Ja. Eine Website, die heißt Install Wallet. Instant Wallet oder so. Okay. Okay, es gibt sogenannte Laundry Services, die funktionieren ähnlich wie Torrent-Kaskaden. Du überweist denen dein Geld. Und sie versuchen dann statistisch neutral, dir das zurückzuüberweisen. Und dann wird es schwer, das nachzuweisen. Ja. Solche Dienste gibt es natürlich dann. weil okay, sofort, komme ich gleich darauf. Die Sache ist nämlich die, du legst dir vielleicht zwar 100 Konten an, aber irgendwann willst du ja was von dem Geld kaufen und dann musst du diese Konten wieder zusammenführen zu einer neuen Transaktion und ab da ist klar, die 100 Konten gehören zum gleichen Typen. Und das kannst du nur verschleiern, wenn du eben durch so einen Laundry-Service da durchgehst. Und jetzt sind wir natürlich auch schon bei einem der Vorwürfe oder der Probleme von Bitcoin, dass natürlich der Staat sowas gar nicht mag, wenn du dein Geld damit waschen kannst. Und das, de facto kannst du es damit waschen. Okay, lass mich weitergehen in die Technik, dann wird es klar, ja? Okay, gut. Eine Eigenschaft noch, die ich vergessen habe, sorry, gehört noch zum Überblick. Die Rate, in der neues Geld erzeugt wird, ist vordefiniert, algorithmisch festgenagelt und es wird so kommen, mit Sicherheit. Weil die Schwierigkeit, einen neuen Block zu stempeln, wird adaptiert an die Rechenpower des Netzes und für jeden Stempel gibt es neue Bitcoins. Am Anfang gibt es 50 neue Bitcoins pro Stempel. Ich habe ungefähr, es wird immer so adaptiert, dass ich bei 6 Blöcken pro Stunde bleibe. Ich habe 50 Bitcoins pro Block und nach 4 Jahren wird es halbiert und nach 4 Jahren wird es wieder halbiert und nach 4 Jahren wird es wieder halbiert. Dann habe ich so eine asymptotische logarithmische Kurve und habe dann in 163 Jahren alle 21 mal 10 hoch 6 Bitcoins ausgegeben und da gibt es keine neue mehr. Ob damit eingeschlossen ist, dass die Rechenzeit der Computer immer schneller wird? Ja, wenn diese Rate 6 Blöcke pro Stunde hochgeht, geht die Schwierigkeit auch hoch und die Rate geht dann automatisch wieder runter. Bitte? Das System bestimmt es adaptiv. Das misst einfach. Jeder Knoten misst, wie lange hat es gedauert für die letzte Epoche. Oh, wir waren viel zu schnell. Und dann gibt es einen Algorithmus, den wendet jeder an und dann kommt daraus, die neue Schwierigkeit ist das. Und jeder verwendet die jetzt, ab jetzt. So funktioniert die Adaptierung, ja? Ja, die Frage ist, ob eines.
Was ist, wenn jemand Bitcoins verliert?
Ja, okay. Ja, das wird nachher klar, warum. Die Frage ist, ob 21 mal 10 hoch 6 ein bisschen wenig ist. Der Punkt ist, man kann Bitcoins bis auf 8 Nachkommastellen aufteilen. Das heißt, du hast eigentlich 21 mal 10 hoch 6 plus 8 einzelne Währungseinheiten. Und das sind mehr, wie es im Moment Dollars gibt. Und das Argument ist, müsste reichen. Und wenn es irgendwann mal nicht reichen sollte, kann man ja immer noch im Konsens das ändern. Oder? Wenn alle der Meinung sind, wir brauchen was Neues, updatet jeder die Software und ab da läuft es anders. Der Punkt ist, dass es keine zentrale Institution alleine durchziehen kann.
Ich werde dafür belohnt, dass ich solche Blöcke verifiziere.
Ja?
Wenn aber irgendwann kein neues Geld mehr
herrscht. Ja, es gibt. Die Frage ist, wenn alle Bitcoins ausgegeben sind, warum soll ich dann überhaupt noch teilnehmen an dem Netzwerk, wenn ich keine Belohnung mehr bekomme? Die Antwort ist Transaktionsgebühren. Wie die technisch funktionieren, erkläre ich dir. Auf jeden Fall, du kannst an eine Transaktion ranhängen, okay, 5 Cent Transaktionsgebühren und wer es stempelt, kann die einstecken. Das ist dann später die Belohnung, die noch übrig bleibt. Ja. Im Moment überwiegen die 50 Bitcoin pro Block, bei weitem die Transaktionsgebühren. Aber die Idee ist ja, dass vielleicht, dass wenn das alles angenommen wird und mehr Leute es verwenden, hast du auch mehr Transaktionen, kannst du mehr Transaktionsgebühren einstecken.
Du sagst, es ist ja eben, wenn man diese Unterteilung in die Teil-Bitcoins macht, mehr als es Dollar ausgibt.
Ich dachte, ja. Okay, die Frage ist, woher ich weiß, wie viele Dollars es gibt. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Ökonom, ich habe das wo gelesen, dass es so sei. Aber ich habe jetzt keine belastbaren Quellen. Vielleicht stimmt es auch nicht.
Also, vielleicht ein kleiner Exkurs irgendwie zum Geld. Natürlich kann man sagen, wie viele Dollar-Scheine jemals gedruckt worden sind.
Ja.
Die Drucker, ich weiß es nicht.
Ne? Ja. Du redest von dem ganzen virtuellen Geld.
Aber das virtuelle Geld, das entsteht durch Kredite.
Genau, aber die kann man ja auch zählen.
Und natürlich kann man die zählen, aber die sind nicht beschränkt.
Seine Aussage ist, dass es neben dem echten gedruckten Geld, was eigentlich auch nicht so wirklich echt ist, das virtuelle Geld, was aus den Krediten entsteht, da ist und das ist nicht beschränkt, das stimmt nicht ganz. Eine Bank muss gewisse Prozentzahl von dem, was sie an Krediten ausgibt, als tatsächliche Werte besitzen. Es gibt Grenzen.
Es gibt Ausnahmen, wenn man den Kredit an den Staat gibt.
Okay. Also meine, wenn du mich jetzt schon hier rein provozierst, meine Meinung als Nicht-Ökonom ist, dieses ganze Weltwirtschaftssystem ist eh eine Farce. Ich verstehe es sowieso nicht. Also. Hallo. Okay. Dann von mir aus sind es nicht so. Also wie gesagt, es gibt Leute, die diskutieren, ist es eine gute Idee oder nicht, dass es so vorgegeben ist, was die Erfinder sagen, wobei das gar nicht so richtig klar ist, wer der Erfinder ist. Es gibt nur einen Namen und man weiß nicht so richtig, wer der Typ ist. Der tritt auch nicht auf öffentlich, den gibt es nur auf Mailinglisten und so. Die Auskunft ist, was man sagt, man will keine Inflation. Man will ein System ohne Inflation. Und es ist hier gegeben. Okay, danke. Sorry für die Unterbrechung. Ich wurde auch gerade korrigiert. Das ist natürlich keine logarithmische Kurve, weil eine logarithmische Kurve wäre unbeschränkt. Und das hat natürlich eine klare Asymptote, nämlich die 21 mal 10 hoch 6 Bitcoins ist oben eine Schranke. Okay, dann wollen wir mal jetzt endlich in die technischen Details reinzoomen. Und das ist richtig cool, was sich da auftut. Also fangen wir mal an. Was ist eine Bitcoin-Adresse? Eine Bitcoin-Adresse ist ein Punkt auf einer elliptischen Kurve. Also es wird elliptische Kurvenkryptographie verwendet, genau das ECDSA-Verfahren. Fragt mich keine Details. Ich weiß leider über elliptische Kurven recht wenig. Ich nehme dann die zwei Koordinaten dieses Punktes, konkateniere sie und schreibe davor einfach ein Byte mit dem Wert 4. Das ist mal mein Public Key, das Format meines Public Keys. Dann gehe ich her und hänge nehme ein Versionsbyte. Es gibt für das Hauptnetzwerk, das Byte hat den Wert 0, es gibt ein Testnetzwerk, wo man einfach mal Kram ausprobieren kann, ohne echtes Geld quasi, dann fleckt man das mit dem 0x6f. Und es gibt mittlerweile ein System, das nennt sich Namecoin, die machen quasi DNS auf Basis von Bitcoin und die flecken eben mit 0x34. Dann weiß man quasi, wo die Adresse hingehört. So, dann wurschtelt es einmal durch SAH 256 und einmal durch RIBMD 160 durch, hintereinander, und hängen das Versionsbyte vorne dran. Diese Doppelhash-Verfahren gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, kryptografisch. Leider kann ich es nicht, bin ich kryptografisch nicht so bewandert, aber es hört sich für mich so an, dass es genügt, SH256 zu brechen. Also warum man das Doppelhashing macht, ist mir nicht ganz klar. Aber wenn Kryptografen anwesend sind, können Sie gerne. Ja, also genau, die Annahme ist, die Vorstellung ist, wenn man ein Doppelhashing macht, müsste man beide brechen, aber meiner Meinung nach stimmt das nicht. Und zwar das Argument, warum das nicht stimmt, ist folgendes. Also brechen heißt, ich kann eine Kollision erzeugen, oder? Das heißt brechen. Also ich habe hier meinen Plaintext, habe dann hier meinen ersten Hash, der SHA 256, und dann lande ich ja hier in meinem ersten Kryptoraum quasi, und dann mache ich hier meinen RIPMD. Und dann nicht hier in meinem zweiten Kryptoraum, oder? Und wenn ich es jetzt schaffe, eine Kollision zu finden, dann macht der zweite Hash nichts anderes, als auf den gleichen Wert abbilden. Die Ausgabe vom ersten Hash ist die Eingabe zum zweiten Hash. Nein, so ist es nicht. Zumindest, nein, so ist es nicht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich habe es mir im Code angeschaut und es ist so. Du wirst, ja, ich verstehe, ja.
Ja gut, eine Kollision der Neue ist ja vielleicht noch nicht so schlimm, sondern zum Gegebenen im Zweiten zu finden. Und wenn du nur den Doppelhash kennst, dann tust du halt schwerer.
Ja, kann sein. Also, Kryptografie macht man entweder professionell oder man glaubt denen, die es professionell machen. Ich bin leider kein Kryptograf, Kryptologe. Ja, ich weiß es nicht. Ich erkläre euch, wie Bitcoin funktioniert, aber nicht, wie die Krypto funktioniert. Sonst sitzt man hier noch. Ein Krypto-Vortrag habe ich auch schon kalt, aber der war ein bisschen einfacher, Krypto. Da war noch ein bisschen geradeaus alles. Okay, jetzt brauche ich noch eine Checksumme. Ich nehme den Keyhash, das war dieser Wert da oben, diese 21 Bytes, und tue sie nochmal doppelhashen. Und nimm davon die ersten 4 Bytes und das ist meine Checksumme. Und dann nehme ich meinen Keyhash, konkateniert mit der Checksumme und mache Base-58-Kodierung. Und Base-58-Kodierung ist wie Base-64, nur dass ich Zeichen weglasse, die sich ähnlich aussehen. Also es gibt zum Beispiel kein kleines L und kein großes I, es gibt keine Null und kein großes O und so weiter. Einfach, weil wenn ich mich in der Bitcoin-Adresse vertippe, ist das Geld weg. Es gibt keinen Return, kein Undo. Die Base-58-Kodierung führt dazu, dass manche Keys länger sind und manche kürzer, je nachdem, wie es aufgeht. Es hat keine Zweierpotenz. Falls ihr euch mal gewundert habt, woran das liegt, dass manche Bitcoin-Adressen länger oder kürzer sind. Bitte? Der Grund, warum hier RibeMD anstatt SH256 genommen wird, ist, weil es kürzer ist. Ja, das stimmt. Die Frage bleibt immer noch, warum man überhaupt einen Doppelhash macht. Also auch hier macht man den Doppelhash. Man könnte auch gleich nur RibeMD 160 nehmen und SH256 weglassen und so. Ich weiß es nicht. Ja? Okay, die Frage ist, den zweiten, du meinst die Checksumme oder was? Oder das RibeMD-Dingens? Die Checksumme, dass es schwieriger ist, die Checksumme zu. Okay. Lass mal überlegen. Also ich kann dann, also ich nehme es mal vorweg, wenn du mir eine Überweisung machst, dann schickst du es mir an meinen Public Key und ich brauche den Private Key, um an das Geld ranzukommen. Das heißt, ich könnte einen Trick bauen, indem ich dir quasi einen, ich kenne einen Public Key und erzeuge einen Private Key, der dazu passt. Und du denkst, du überweist ihm, in Wirklichkeit überweist mir, solche Geschichten. Denkst du an sowas? Ja? Ja? Genau, aber ich frage mich gerade, was du brechen willst. Bitte? Wie das? Ja? Ja, aber das liegt ja nicht an der Checksumme. Das liegt ja, also, wenn ich aus dem Public Key den Private Key berechnen kann, dann ist die Kryptographie kaputt. Also ich frage mich gerade, was du brechen willst. Stimmt schon, ja, ich habe es dann schwieriger, aber ich frage mich, wie der Angriff dann aussehen würde. Beliebig. Beliebig. Es gibt Blöcke mit Null-Transaktionen, beziehungsweise eine ist immer drin, nämlich die, die mir selber Geld gibt. Und dann ist beliebig, wie viel du aufnimmst. Also die Frage war, sorry, wie groß ein Block ist. Gucken wir nachher nach. Okay, aktuelle Daten können wir uns angucken, wie groß die in Bytes ist. Okay, also ein Block. Ein Block sieht so aus, ich habe als erstes ein Versionsbyte. Dann habe ich, wie gesagt, den Pointer auf den Vaterblock, und zwar indem ich seinen Hash hinschreibe. Dann habe ich etwas, was ich einen Merkle-Root nenne. Das ist quasi der Hash über alle Transaktionen. Wie das genau aussieht, zeige ich euch gleich. Dann habe ich einen Timestamp in Unix-Zeit, der sagt quasi, wann der Block ausgestellt wurde. Dann habe ich etwas, was etwas salopp einfach Bits genannt wird. Diese Bits sind eigentlich eine Repräsentation der Difficulty, der Schwierigkeit, der aktuellen Schwierigkeit, einen Block auszustellen. Und zwar muss ich nämlich als letztes noch einen Nonce finden, einen beliebigen Wert, sodass der Hash des Blocks, des Headers vom Block kleiner ist, numerisch kleiner ist, als die Difficulty. Okay, ich erkläre es nochmal. Ich setze jetzt hier in dem Nonce 23 ein, berechne den Hash und wenn der Hash gut ist, kriege ich eine zufällige Zahl. Alle Bits sind zufällig 1 oder 0 gesetzt. Und was ich jetzt verlange, um zu akzeptieren, dass der Block gültig ist, ist, dass die ersten x Bits alle 0 sind. Das verlange ich. Und das kontrolliere ich oder steuere ich, indem ich quasi die Difficulty vorgebe, die einfach eine Zahl ist und ich sage, der Hash muss kleiner sein als diese Zahl. Nur dann ist der Block gültig. Bitte? Der Hash über den Header vom Block muss kleiner sein, numerisch kleiner sein als die Difficulty, die aktuelle Difficulty. Das ist wieder eine Doppel-SH256. So, darüber steuere ich das. Bitte? Genau, die Sache ist folgendes. Es ist Gambling. Und mit jedem Versuch ist es gleich wahrscheinlich, dass ich es schaffe oder nicht. Also jedes Mal, ich probiere es, hat nicht geklappt, ich nehme die andere Nonce. Ich versuche es, hat nicht geklappt, ich nehme eine andere Nonce. Ich versuche es, hat nicht geklappt, nehme eine andere Nonce. Es kommt eine neue Transaktion rein, kein Problem, ich nehme sie kurz mit auf. Ich versuche es, hat nicht geklappt, ich nehme eine neue Nonce. Der Punkt ist nämlich, Laien denken, es gäbe so etwas wie Fortschritt bei so einem Zufallsexperiment. Das ist aber nicht so. Nur weil ich tausendmal Pech gehabt habe, heißt es nicht, dass es irgendwie wahrscheinlich ist, dass ich jetzt gewinne auf einmal. Es ist immer noch die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es stört mich überhaupt nicht, wenn während meinen Versuchen, einen Block zu stempeln, jemand Transaktionen aus meinem Block in einem anderen Block abgestempelt hat. Macht mir nichts. Ich nehme die raus, habe einen neuen Merkle-Route und mache weiter. Der macht mir nichts kaputt. Es gibt keinen Fortschritt. Es ist einfach ein Gambling und es gibt einfach einen Erwartungswert dafür, wie oft ich es probieren muss, bis ich Glück habe. Und deswegen kann ich auch jede Sekunde den Timestamp hochzählen. Das macht mir auch nichts kaputt. Und es ist sogar so, dass aktuelle Hardware, man verwendet High-End-Grafikkarten, um diese Hashes durchzucrunchen, die sind so fett, dass sie den kompletten Raum von dem Nonce durchhaben innerhalb von einer Sekunde. Und deswegen gibt es noch einen Platz, den zeige ich euch nachher, wo ich zusätzlich Nonce unterbringen kann. Also man braucht viele Versuche, bis man einen trifft. Die aktuelle Schwierigkeit gucken wir uns nachher live an, wie die aktuelle Schwierigkeit gerade aussieht. Und die wird, wie gesagt, adaptiert. Die geht hoch und runter, je nachdem, wie viel Rechenpower im Netz ist. Genau, das ist der Header, das grau markierte sieht man es, so grob. Und jetzt kommt eben der Body, wie viele Transaktionen sind es und die Transaktionen selber. Und die kommen einfach hintereinander. So. Jetzt dieser Merkle-Route ist eigentlich was ziemlich Einfaches. Ich nehme einfach hier alle, das ist aus der Wikipedia das Bild, aber das wären jetzt quasi meine Transaktionen, die ich hashen will. Und dann füge ich sie immer so binär zusammen zu einem Baum. Und der Top-Hash ist quasi mein Merkle-Route. Und den schreibe ich in den Header von meinem Block mit rein. Und so habe ich quasi alle Transaktionen, alle Daten aller Transaktionen drin in meinem Stempel quasi. Okay? Bitte? Wenn es nicht aufgeht, verdoppelt man den letzten, wenn es keine Zweierpotenz ist. Okay. So, dieses Target wird eben so, also diese Bits sind die Repräsentation des Targets und das Target steht für die Difficulty. Ist ein bisschen verwirrend, ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach gemacht haben. Auf jeden Fall. Das Target ist die Zahl, die man unterbieten muss mit dem Hash. Okay? Und die wird so gewählt, dass es bei 10 Minuten pro Block im Schnitt bleibt und alle 2016 Blöcke wird in Retargeting gemacht. Da wird das ganze System berechnet, wie lange haben wir gebraucht, oh, wir waren viel zu schnell oder oh, wir waren viel zu langsam. Und dann wird einfach der Wert so gewählt, angenommen die Rechenpower bleibt, machen wir jetzt das Target so, dass wir wieder bei 6 pro Stunde landen. Und so wird es dann immer adaptiert. Ja? Ja? Genau. Du fängst an zu 0, 1, 2, 3, 4. Bei 2016 machst du einfach in Retargeting und dann geht es wieder weiter. Ja? Bitte? Es gibt die Frage ist, wenn wir SHA-256 brechen, was dann los ist, dann ist die moderne Welt zu Ende. Also dann ist alles kaputt. Aber wenn du die Krypto brichst, dann ja. Allerdings, das Target kannst du nicht auf 0 setzen, es gibt ein Minimum-Target. Beziehungsweise nicht auf lauter Einsen setzen. Ja. Je größer das Target, desto leichter ist es. Weil ich muss es ja unterbieten, oder? Und dann gibt es noch eine Feinheit, die Änderung des Retargeting ist nie größer als um Faktor 4, um große Sprünge zu vermeiden. Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich auch nicht. Okay, das maximale Target sieht so aus. Also, je größer das Target, desto einfacher wird es. Ja? Weil hier muss ich jetzt mindestens 8 führende Nullen schaffen. Wenn ich jetzt diese Fs weiter nach rechts schiebe, muss ich mehr Nullen schaffen. Das ist unwahrscheinlicher. Damit ist es schwieriger. Ich kann die Fs aber nicht weiter nach links schieben. Das ist das maximale Target. Es gibt eine Mindestschwierigkeit, die bleibt. Dann wählt man eine eher klassische Exponent- und Mantisse-Darstellung für dieses Target. Und diese beiden Faktoren einfach konkateniert, das sind die Bits, die in dem Header drinstehen. Okay? Gibt es Fragen bei euch? Ja? Bitte? Welche Zahl jetzt? Okay, das ist mein Target. Diese Zahl muss ich mit dem Hash unterbieten. Und die Repräsentation dieser Zahl im Header vom Blog sieht so aus. Wobei B und A die Zahlen sind, sodass wenn ich A mal 2 hoch 8 mal B minus 3 mache, kriege ich das daraus. Das ist einfach die Codierung. Okay? Und das bedeutet, die Codierung vom Maximum-Target sieht zum Beispiel eben so aus. Das sind meine Fs und das ist meine Verschiebung. Ja, ist halt einfach eine binäre Verschiebung. Das B gibt quasi an, wie weit ich die Fs nach links shifte. Okay? So, und die Difficulty ist jetzt einfach nur dieser Quotient, damit die Terminologie vollständig ist. Also das Maximum Target dividiert durch das Current Target. Aber was mir diese Zahl wirklich sagen soll, weiß ich nicht so richtig, vielleicht können die Mathematiker irgendwelche tollen Eigenschaften erkennen. Aber die ist halt irgendwas zwischen 1 und unendlich, so wie ich das verstanden habe. Okay, so, eine Transaction. Also wenn ich jetzt ein Geld tatsächlich überweisen will, mache ich eine Transaction. Eine Transaction hat wieder ein Versionsfeld, hat eine Anzahl von sogenannten Input Points. Jetzt fangen wir an, diesen Mythos von Konten aufzulösen. Es sind nämlich gar keine Konten, von denen ich Geld überweise, sondern sogenannte Input Points. Was genau das ist, kommt gleich. Und es gibt Output Points. Also eine Transaktion bildet Input Points auf Output Points ab. Und es gibt noch sowas, eine sogenannte Lock Time, die sagt, wann ist diese Transaktion gültig frühestens. Wenn diese Lock Time 0 ist, heißt die Transaktion ist jetzt gültig. Du kannst sie jetzt in den nächsten Block aufnehmen. Wenn sie einen Wert kleiner als 500 Millionen hat, dann bezeichnet sie eine Blocknummer und ich meine, du darfst diese Transaktion frühestens in einem Block aufnehmen, der diese Nummer hat. Und wenn es eine Zahl größer als 500 Millionen ist, dann meine ich eine Unix Time in Seconds und dann heißt es, du darfst die Transaktion frühestens in einem Block aufnehmen, nachdem es der später als diese Uhrzeit gestempelt wird. Ich kann damit quasi Transaktionen erzeugen, die pending sind. Und warum, was es soll, da gibt es nachher echt, zeige ich euch ein paar gute Beispiele. Es ist nämlich, Bitcoin ist mehr als ein reines Geldüberweisungssystem. Es ist ein Geldsystem, was ohne zentrales Vertrauen auskommt. Und warum das wichtig ist oder was es bedeutet, erkläre ich euch gerne gleich. Also, gucken wir uns dieses verteilte Datenbank nochmal genauer an. Das ist jetzt eine einzelne Transaktion, die bildet Input Points auf Output Points ab. Und da habe ich mehrere davon. Und die Input Points referenzieren Output Points. Und dann gibt es so eine Kette und dann packe ich die in die Blöcke rein. So, und jetzt war vorher die Frage, was ist ein Bitcoin? So ein Output-Point besitzt eine Menge von Geld, 20 Bitcoins, 25,793 Bitcoins. Und dieser Input-Point konsumiert immer den kompletten Output-Point, immer. Und wenn ich Restgeld will, dann erzeuge ich einen neuen Output-Point, der wieder mir gehört. Okay, das heißt, man sieht, ein Bitcoin an sich gibt es so nicht. Diese Kette ist nicht ein einzelner Bitcoin, es ist eine Menge von Bitcoins. Okay, ich muss immer alles Geld verwenden, was im Output Point zur Verfügung steht, in meiner Transaktion, wenn ich sie verwende. Ein Output Point sieht so aus, er hat den Wert in sogenannten Satoshis, das sind die kleinsten Bitcoin-Einheiten, 10 hoch minus 8 Bitcoins, also wie viele Bitcoins stecken da drin in diesem Output-Point? Und dann gibt es ein Ding, das nennt sich Public Key Script. Und da wurde ich, Script? Programmiersprache? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Es ist ein Script, ein Stück, ein Programm einer Programmiersprache, die extra für Bitcoin entworfen wurde. Und sie dient der Authentifizierung. Die Idee ist nämlich, dass der Input-Point die Transaktion referenziert, den Output-Point referenziert, indem ich die Transaktion referenziere, indem der Output-Point dranhängt und dann sagt er, wie viele davon ist es. Also ich sage, diesen Output-Point möchte ich gern verwenden und damit ich ihn verwenden kann, muss ich eine zweite Hälfte dieses Skriptes liefern. Und dann wird das Programm ausgeführt. Und je nachdem, was dann passiert, entscheidet sich, ob ich das Geld verwenden darf oder nicht. Und ich habe noch eine Sequence Number, die dazu dient, dass ich diesen Input Point überschreiben kann. Ich kann später neuere Versionen des Skriptes liefern. Braucht man, erkläre ich euch, für was man das dann braucht. Also das Bitcoin-Skript ist dann so, ich nenne das Signature-Skript, das ist aus dem Input-Point, und ein Public-Key-Skript, das ist aus dem Output-Point, den ich verwenden will, konkateniere die, führe die aus, und wenn True rauskommt, darf ich das Geld verwenden. In allen anderen Fällen nicht. Also nochmal für den Überblick. Das Public-Key-Skript ist in dem Output-Point der vorherigen Transaktion. Und wenn ich jetzt über das Geld verfügen möchte, muss ich eine neue Transaktion machen, die einen Input-Point besitzt mit dem richtigen Prefix-Skript, sodass mein Skript ausgeführt und dann das Public-Key-Skript ausgeführt zusammen True ergibt. Sprich, derjenige, der die vorherige Transaktion gemacht hat, stellt mir ein kryptografisches Problem und ich kann es nur lösen, wenn ich den Key kenne. Das ist die Idee. Und warum man da eine komplette Programmiersprache braucht, ist eben, dass man mehr machen können will als reine Geldüberweisungen. Machen wir mal ein Beispiel. Das einfachste Beispiel ist, ich kenne deinen Public Key. Nicht die Bitcoin-Adresse, sondern Public Key selber. Den kenne ich. Und ich möchte einen Output-Point erzeugen, über den du verfügen kannst. Damit habe ich de facto dir Geld überwiesen. Dann erzeuge ich ein Public-Key-Skript, in dem der Public-Key steht, den ich erwarte, und danach eine Operation, nämlich ob-checksig. Dieses ganze Bitcoin-Skript ist wie forth, es ist eine Stack-Maschine. Ich habe Kommandos, die werden nacheinander abgearbeitet, und ich habe einen Datenstack, auf den kommen Daten drauf, und so ein Kommando arbeitet auf dem Stack, nimmt 2, 3 Daten weg, macht irgendwas, packt wieder ein Ergebnis oben drauf. Wenn, ja, erkläre ich. Wenn du die richtige Signatur besitzt, also den Private Key, damit du signieren kannst, wenn du die besitzt, legst du die als erstes auf den Stack, das war dein Skript, du bist schon fertig. Mein Skript legt jetzt den Public Key auf den Stack und ob checksig macht die kryptografische Überprüfung, ob die Signatur korrekt ist und gibt True oder False zurück. Bitte? Okay, warum nennt sich das Transfer to IP-Adresse? Das ist etwas verwirrend. Die Idee ist, es gibt ein Subprotokoll in Bitcoin, wo ich direkt, wenn ich deine IP-Adresse kenne, dich frage, du gibst mir einen Public Key und ich mache dir die Überweisung. Quasi ohne Bitcoin-Adressen. Ich kann quasi dann an eine IP-Adresse Geld überweisen, indem ich quasi dieses Bitcoin-Protokoll mit dieser IP-Adresse spreche. Das ist die Idee dahinter, deswegen nennt sich das Transfer to IP-Adresse. Ich finde es etwas verwirrend. Ja, es ist einfach direkt, ich kenne deinen Public Key. Diese Form der Transaktion oder der Skripte verwende ich eigentlich immer nur, wenn ich momentan eigentlich, in den allermeisten Fällen wird es verwendet, wenn ich mir selber Geld überweise. Dann mache ich so ein Ding. Also, dann ist einer der Output Points, hat ein Public Key Skript, in dem mein Public Key drin steht. Dann kann ich quasi wiederum später über das Geld verfügen. Also diese 50 Bitcoins, die ich geschenkt bekomme, die sind dann üblicherweise in so einen Output Point rein verpackt. Zeige ich euch aber nachher noch. Der Default jetzt allerdings, wenn ich nur die Public Key, die Bitcoin-Adresse kenne, sieht so aus. Der Public Key-Skript macht erst ein Obdup, verdoppelt den obersten Wert auf dem Stack, dann hasht den Wert mit, das ist irreführend, das ist diese SHA-256, reibt ihm die 160, dieser Doppelhash, der steckt da drin in dieser Operation. Dann kommt der Public Key-Hash, den ich erwarte, den ich kenne, also aus deiner Bitcoin-Adresse. Ich muss ja nur Base58 dekodieren und deine Checksumme wegschmeißen, dann habe ich diesen Teil. Und dann mache ich eine Operation, die heißt Equal Verify. Die macht folgendes, sie überprüft, ob die obersten beiden Werte auf dem Stack dieselben sind und gibt dann True oder False zurück, also bricht ab, wenn es nicht der Fall ist, und nimmt die dann aber weg und dann mache ich noch das Checksig. Also spielen wir es mal durch, was da passiert. Du schmeißt dann, wenn du das über das Geld verfügen willst, ein Signature-Script rein, was eben deine Signatur hat, deinen Public Key hat, dann wird dein Public Key verdoppelt und gehasht und dann kommt auf den Stack oben drauf der Public Key, den ich erwarte, dann wird überprüft, ob es der ist, den ich erwarte und wenn ja, wird das Checksig gemacht. So sieht eine Default, eine standardmäßige Bitcoin-Transaktion aus. Mit diesen solchen Skripten laufen die. Es gibt aber in diesem Bitcoin-Skript viel, viel mehr Kommandos. Sie ist nicht Turing-vollständig, mit Absicht. Sie hat zwar If-Verzweigungen, aber keine verschachtelten If-Verzweigungen. Sie hat keine Schleifen. Sie kann nur geradeaus. Aber man kann damit ziemlich viele wilde Sachen machen. So, eine Signature, muss man jetzt noch grob erklären, was jetzt die genau signiert. Man muss den Knoten einmal in seinem Kopf gelöst kriegen. Deswegen mache ich euch kurz noch mal ein Bildchen hin. Also, hier ist ein Output Point, den irgendjemand erzeugt hat, aus irgendeinen Gründen. Und er hat mir das Geld überwiesen. Was bedeutet das? Er hat einen Output Point mit einem Public Key Script erzeugt, zu dem ich ein passendes Signature Script machen kann. Damit hat er mir das Geld überwiesen. Ich kann über das Geld verfügen. Jetzt mache ich eine neue Transaktion. Ich möchte jetzt über das Geld verfügen und möchte es jemandem anders überweisen. Das heißt, ich habe einen neuen Output Point, zum Beispiel für dich, ja, für deinen Public Key. So. Dann brauche ich noch eine Transaktion, an der das dranhängt. Und ich brauche den Input Point, der quasi den hier referenziert und das passende Signature Script mitliefert. So. Signieren tue ich allerdings diese Transaktion. Das heißt, die Signatur hat zwei Aufgaben. Zum einen verifizieren, dass ich derjenige bin, der auch über das Geld verfügen sollen kann, plus feststackern, was ich denn mit dem Geld dann machen will. Nämlich der Output Point ist ja Teil davon. Und wenn jetzt so ein Bitcoin-Peer meine Transaktion reinkriegt, überprüft er das Skript, ob das passt. Und nur wenn quasi die Transaktion, die ich ihm gebe, signiert und dann diese Skripte ausgeführt, true ergibt, dann nimmt er sie auf. Sonst nicht. Ist das verstanden worden? So, und jetzt ist die Frage, was signiere ich denn alles? Und die Antwort ist, der Default ist, ich signiere so gut wie alles. Also hier ist mal eine Beispieltransaktion mit zwei Output Points und zwei Input Points. Und ich signiere mein Transaktionsheader, ich signiere die kompletten Output Points und ich signiere von meinen Input Points alles bis auf die Signature-Skripte. Warum? Weil in dieses Skript muss die Signatur rein. Ich kann nicht meine eigene Signatur signieren. Das geht in den allermeisten Fällen nicht auf. Sprich, mein eigentliches Skript ist unsigniert. Und das ist witzig, weil da kann ich ein bisschen Scheiß damit bauen. Und zwar kann ich eine Transaktion abfangen und kann einfach ein paar Kommandos noch davor packen. Und die sind gültige Kommandos, die werden ausgeführt. Und am Ende kommt er mit seiner Signatur und so weiter abhack. Aber ich habe dann quasi in seinem Namen ein größeres Programm geschrieben und sagt, okay, was soll das? Das Witzige ist, es gibt ein paar witzige Opcodes. Ich kann einfach Text pushen und dann sagen Drop. Und Dan Kaminski zum Beispiel hat damit angefangen, irgendwelche ASCII-Art-Sachen in irgendwelche Transaktionen einzuschleusen. Und wenn ihr das Bitquest ewige Log euch anschaut, dann mit Strings zum Beispiel, ja, ihr habt den Block runtergeladen, dann macht ihr Strings drauf, dann kommt lauter Krusch, auf einmal so wupp, so ein Bild von irgendeinem Typen, ich kenne den nicht. Ja. Also das ist ein bisschen, muss man wissen, da kann man ein bisschen Schindluder treiben. Okay. Das ist der Default, Ccash All. Es gibt noch andere Signierverfahren, wo gewisse Teile ausgelassen werden, dazu komme ich gleich. Okay, jetzt habe ich euch die ganze Zeit erzählt, Bitcoin ist nicht nur zum Überweisen da. Also muss ich jetzt nochmal ein Beispiel geben, was kann man denn mit Bitcoin jetzt alles Tolles machen, außer direkt 1:1 Geld überweisen? Was rechtfertigt diesen ganzen Aufwand? Ich verstehe dich kaum, bitte. Ja. Ja. Okay, also die Frage ist, ich habe jetzt eine Transaktion erstellt, was jetzt, oder? Ja, du hast einen Bitcoin-Client, der hat die Transaktion für dich erstellt. Und der ist verbunden mit anderen Peers. Und der schickt denen das einfach, Broadcast. Und genau, und es gibt Peers, die versuchen nicht zu stempeln. Also wenn du jetzt auf deinem Laptop anstellst, das ergibt keinen Sinn, dass du mit deiner armen CPU versuchst, Hashes zu crunchen, du bist viel zu langsam. Aber es gibt dann Peers da draußen, die sind im technisch gesehen dasselbe, aber die machen zusätzlich dieses Mining. Und die nehmen dann deine Transaktion, versuchen einen Block zu bilden, stempeln ihn ab, broadcasten ihn und dann ist er Realität. Dann ist er passiert. Okay, also lasst mir euch jetzt ein paar Beispiel Contracts nennen, also Dinge, die ich jetzt mit Bitcoin machen kann, außer direkt Geld überweisen. Das erste Beispiel ist ein Treuhänder. Es gibt einen speziellen Opcode, der heißt Check Multisig. Mit dem kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, hier sind 3 Public Keys und ich erwarte 2 von 3 gültigen Signaturen. Dann funktioniert es. Ich kann N aus K gültige Signaturen machen mit diesem Check Multisig. Sprich, was kann ich damit machen? Du bist ein Händler, ich will was kaufen, aber wir vertrauen uns beide gegenseitig nicht, aber er ist ein Treuhänder. Okay? Jetzt sammle ich deinen Public Key und deinen Public Key und ich mache so eine Transaktion mit so einem Public Key Script und sage, okay, hör mal zu, Public Key 1 ist meiner, Public Key 2 ist deiner, Public Key 3 ist seiner und wenn 2 aus 3 sich einig sind, quasi eine neue Transaktion machen, die diesen Output-Point verwendet will, dann soll es funktionieren. Sonst nicht. Okay, alles klar. Ich publiziere diese Transaktion, sie ist jetzt im Netz. Jetzt schickst du mir die Ware los, ich kriege sie und bin zum Beispiel unzufrieden. Oder du hast mir die falsche geschickt oder sie ist kaputt oder irgendwas. So, und jetzt will ich mein Geld zurück. Jetzt rufe ich bei ihm an und sage, hallo Treuhänder, wir streiten. Er wird sich entscheiden, wie auch immer Treuhänder das machen. Und entweder macht jetzt mit dir eine neue Transaktion, die diesen Output-Point verwendet und auf dein Konto überweist, sprich auf einen neuen Output-Point, das überträgt, zu dem du den Private Key hast, oder er sagt, ich habe recht und macht das Gleiche mit mir und du bist außen vor. Aber keiner von uns beiden kann über das Geld verfügen. Es ist gesperrt, wir brauchen den Dritten. Nein, außer wir sind uns einig. Also wir beide sind uns einig. Dann brauchen wir ihn nicht. Dann machen wir zusammen eine Transaktion, die dir das Geld auf eine normale Transaktion quasi wieder abbildet. Im Bitcoin-System vorgesehen, fest verankert. So ein Kram. Finde ich total witzig. Mehr Beispiele. Ich möchte ein Depot, wie heißt es? Was heißt Depot? Ein Geld hinterlegen. Ein Pfand. Ich will ein Pfand hinterlegen und ich will es so hinterlegen, dass ich es zum Beispiel am Ende meiner Mitgliedschaft wieder zurückbekomme. Irgendwo auf einer Webseite, die wollen eine Sicherheit von mir haben, keine Ahnung. Aber nach einem halben Jahr läuft der Vertrag aus, ich will das Geld auf jeden Fall zurückhaben. Was wir jetzt machen ist, 2 Transaktionen. Die erste macht die Überweisung, aber auf so ein Zwischenkonto, wie eben mit diesem Treuhänder, das keiner von uns beiden wirklich verwenden kann, außer wir sind uns beide einig. Und dann machen wir noch eine 2. Transaktion, die mir das Geld zurücküberweist, aber die Locktime ist auf ein 1/2 Jahr gesetzt. Und beides publishen wir. Wenn wir uns jetzt nicht einig werden innerhalb eines halben Jahres, wird irgendwann die 2. Transaktion ausgeführt und ich kriege das Geld zurück, so wie es vereinbart war. Wenn wir uns einig sind, können wir jetzt eine neue Version dieser 2. Transaktion publizieren, die den Vertrag verlängert, noch ein 1/2 Jahr dranhängt, im Bitcoin-System drin. Ein anderes Beispiel, es nennt sich Assurance Contracts, habe ich mir sagen lassen. Auf jeden Fall, es geht darum, stell dir vor, wir sind eine Gemeinde und wir wollen zusammen was kaufen, zum Beispiel für unser Dorf eine neue Kirchenglocke, keine Ahnung, oder einen neuen Traktor oder irgendwas. Das kostet einfach einen Haufen Kohle. Und jeder sagt, okay, wenn jeder 100 Euro auf den Tisch legt, bin ich dabei. So ein Szenario. Wie mache ich das jetzt, ohne dass ich einer einzelnen Person vertrauen muss, dass sie nicht mein Geld stiehlt? Na, mit Bitcoin geht es. Es ist nämlich möglich, mit einem speziellen Signaturverfahren, was Anyone Can Pay heißt, meine Signatur so zu machen, dass ich sage, okay, hör mal zu, das ist meine Kohle, und die soll für das hier verwendet werden, aber es können andere noch ihre Kohle dazulegen. Und ich tue so eine Transaktion ausstellen, signieren, ihm schicken. Er kann damit nichts machen. Warum? Weil der Output-Point mehr Bitcoins verbrät, wie der Input-Coin bereitstellt. Die Transaktion ist wertlos für ihn, er kann nichts machen. Sofort. Wenn aber alle ihre Transaktionen an ihn schicken, kann er von jedem, weil die ja in dem mittleren Block und in dem rechten Block übereinstimmen, einfach die Input-Points rausschneiden, eine neue Transaktion zusammenbasteln, wo alle Input-Points dran sind, alle mit jeweils korrekten Signaturen und jetzt reicht die Kohle und jetzt wird es überwiesen und wir kaufen einen Traktor. Wenn aber irgendeiner nicht mitmacht, platzt das ganze Ding und mein Geld ist da. Es ist nicht weg. Es ist, er kann es ja nicht verwenden, solange nicht andere genug Kohle reingelegt haben. Bitte. Ja? Die Frage ist, der Value im Output Point sagt, wie viel Bitcoins, woran siehst du es im Input Point? Der Input Point hat ja keinen Value, sondern er referenziert einen Output Point, der Value hat. Okay? Sprich, wenn das meine Transaktion ist, ist die Transaktion vorher mein Sparkonto zum Beispiel. Von da nehme ich jetzt Geld runter. Die Frage ist, ob nicht die Gefahr besteht, dass die Werte immer in kleinere Einheiten gespielt werden. Die Antwort ist nein, weil du kannst ja auch Transaktionen machen, was die 1000 Input Points auf einen Output Point abbildet. Da musst du bezahlen. Also die Frage ist, meinen signierten Input Point und macht noch Fake Input Points dazu, aber die müssen ja echt valide sein. Ja, aber dann haben wir trotzdem einen mehr wie vorher. Einen was mehr? Ich verstehe es nicht so. Wie generierst du die erstmal? Oder hast du auch ein Konto? Okay, du hast ein Konto mit 99 Bitcoins, okay? Und du hast so ein Ding ausgestellt und sagst, wenn noch weitere 99 Ja, aber du musst dann den Traktor kaufen. Weil Teil meiner Signatur ist der Output Point. Ich habe gesagt, für was mein Geld verwendet werden soll. Also die Aussage war, kann ich nicht einfach von mir 99 Bitcoins dazulegen und den noch von dem Typ verwenden und dann für irgendwas ausgeben. Nein, nicht für irgendwas, weil meine Signatur beinhaltet die Output Points. Wenn du das machst, gerne, wenn du für 99 andere Leute den Anteil für den Traktor bezahlst, super, kriegst vielleicht noch eine Ehrenmitgliedschaft in der Gemeinde. Okay, ist für mich okay. Naja, der Output Point ist jetzt zum Beispiel die Buchhaltung von dem Traktorverkäufer, dem sein Konto zum Beispiel. Und da steht es drin. Und Entschuldigung, eins noch, die Leute neigen sogar eher dazu, für jede einzelne Transaktion ein eigenes Konto zu öffnen. Also wenn du jetzt bei mir was bestellst, ich bin Online-Versandhandel, erzeuge ich extra für dich eine Adresse, eine Bitcoin-Adresse. Und dann ist es klar, auch quasi der Betreff ist damit auch klar. Ja? Du kannst garantieren, ich zahle 100 Euro, wenn insgesamt 1000 zusammenkommen, ist es gut für mich. Du kannst nicht festlegen, es müssen 100 Leute sein, die mitmachen. Also wenn eigentlich abmachen würde, es müssen 100 Leute aus dem Ort jeweils einen Euro zahlen oder den Bitcoin, dann kann ich scheiße, indem einer zahlt und dann mache ich 99 dazu. Und ja, aber das ist aber das Gleiche, was er sagt. Das ist nicht beschissen in dem Sinn, irgendjemand war halt so nett und hat deinen Anteil gezahlt. Mir ist es ja egal, ich habe meinen Anteil am Traktor bezahlt und ich habe einen Traktor am Ende bekommen, den ich einmal im Monat nutzen darf, so wie es vereinbart war. Also jetzt passiert, wenn ich bei der Traktor-Sache mitmache, aber es dauert noch ein paar Tage, bis wir alle leisten und ich gebe in der Zwischenzeit mein Geld. Ja, okay, sehr gut, genau. Was passiert? Ich erzeuge das Ding und dann dauert es noch einen Monat und noch einen Monat und ich sage, das wird eh nichts mehr und kaufe mir stattdessen selber einen Rasenmäher. Ja? So, dann ist diese Transaktion, erstmal sieht sie noch gut aus. Sobald sie aber publiziert wird, werden die Bitcoin-Peers diesen Input-Point ablehnen, weil der Output-Point schon mal referenziert wurde von einem Input-Point, der schon gestempelt ist. Dann wird das hier ist nicht legal, damit ist die ganze Transaktion nicht legal, die ganze Überweisung schlägt fehl und dann kommen die Jungs, gucken nach im Block Explorer, wer das war und dann kommen sie zu dir und klingeln. Bitte? Na, die Sache ist, insgesamt ist es erst dann eine gültige Transaktion, wenn die versprochenen Werte, die ich ausgeben möchte, auch tatsächlich hier reingesteckt werden. Deswegen, das ist der Trick, deswegen so lange, wie nicht genügend Leute ihre Input Points, quasi ihren Anteil reingelegt haben, ist diese Transaktion, die ich schon signiert habe und die gegeben habe, wertlos. Das heißt, ich muss dir nicht vertrauen. Du kannst keinen Schindluder treiben mit meinem Geld. Und das ist eins der Dinge, die den Leuten von Bitcoin wichtig war. Ich kann Geldtransaktionen machen in verschiedenen komplizierteren Szenarien, ohne dass ich einzelnen Menschen vertrauen muss. Sie können mein Vertrauen gar nicht missbrauchen. Es gibt gar keinen Weg, es sei denn, sie haben die Krypto gebrochen. Okay? Das ist dieses Anyone Can Pay Flag. Und es gibt noch wildere Signaturmöglichkeiten. So, jetzt muss ich aber was zugeben. Das allermeiste davon ist zwar im Sourcecode drin, aber ist deaktiviert. Und ich weiß nicht so richtig, warum. Sie hatten auch große Teile von diesem Bitcoin-Skript sind deaktiviert. Sie hatten mal eine Sicherheitsschwankung und sind wahrscheinlich gerade ein bisschen unsicher. So, ich weiß es nicht genau. Aber so war das Design. So, und die aktuelle Software erlaubt nur Standardtransaktionen momentan. Okay, noch eins zurück kurz. Dieses ist auch noch witzig, dieses Digital Heritage. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt irgendwie ein Vater und ich habe jetzt irgendwie Kohle, ich will es vererben, aber solange ich noch lebe, halt nicht. Es sei denn, mein Sohn wird 18, dann soll er es kriegen. Okay? Und wenn ich vorher starb, soll er es auch kriegen. Und da ist eben die Idee, dass ich eben eine Transaktion ausstelle, die ich, wenn der 18 wird, gültig wird. Oder ich habe ein zweites Secret, also ein aus zwei reicht. Und das müsste ich dann zum Beispiel innerhalb meiner Erbunterlagen beim Notar hinterlegen. Und wenn ich dann sterbe, wird das Erbe eröffnet und dann fällt ein Bitcoin-Key raus. Und dann derjenige.
Der Notar sagt dann, was ist das denn?
Der Notar sagt, wer will diese komische Zahl? Du machst ich. Mir reicht's, mehr brauche ich nicht. Und dann kannst du über das Geld vorher verfügen. Okay. So. Ein letzter Aspekt, dann sind wir durch. Eben Gebühren und die Belohnung, oder? Das fehlt noch. Wie funktioniert das? Ist jetzt eigentlich ganz einfach, wenn man das mal weiß. Die Transaktionsgebühr ist einfach die Differenz zwischen Input, also Values, die reingesteckt werden, und Values, die ausgegeben werden. Was da übrig bleibt, die Differenz, ist einfach automatisch Transaktionsgebühr. Und was ich bekomme, ist die gemeinten Coins, im Moment 50, dann 25 und so weiter, plus die Summe aller Fees, aller Transaktionen, die ich in meinen Block aufgenommen habe. Dieses Geld darf ich besitzen. Und was ich jetzt eben tue, ist, die allererste Transaktion ist eine spezielle Generation Transaction, die ohne Input Points, Output Points erzeugt, die so viel Wert wie diesen Miner Award besitzen. Und die anderen Peers akzeptieren das einfach. So funktioniert das Geld erschaffen. Solche Transaktionen werden einfach akzeptiert. Ist ein gültiger Output Point ab jetzt. Und dann kann ich es wiederum mit einer neuen Transaktion verwenden und ich habe damit mehr Geld geschaffen. Also sieht das Ganze so aus. Ich habe einen Generation Input Point. Also es gibt doch einen Input Point, aber der ist super speziell. Und der referenziert insbesondere keine anderen Output Points. Und dann kann ich einfach beliebige viele Output-Points erzeugen, solange die Summe eben das ist, was mir zusteht. Und die allererste ist üblicherweise so eine Transfer-to-IP-Address-Geschichte, also ich tue es quasi meine eigenen Public-Key überweisen und der Rest kann ich gleich Zeugs damit bezahlen, an irgendeine andere Adressen schicken. Und diese Generation-Input-Point sieht einfach so aus. Hash lauter Nullen, Index lauter Einsen. Das ist so quasi dieser Magic Value, an dem ich es erkenne. Ich habe aber trotzdem ein Signature-Skript, das aber nie ausgeführt wird. Und da kann ich jetzt zusätzliche Nonce unterbringen. Wenn mir der Nonce nicht reicht, weil ich innerhalb von einer Sekunde alles durchprobiert habe, weil ich so eine krasse Hardware habe, dann kann ich hier zusätzlich Zeugs reinpacken. Und die aktuelle Implementierung, die offizielle Implementierung, schreibt als Skript, was nie ausgeführt wird, das aktuelle Target nochmal mit rein. Und dann extra Nonce, irgendwelche Zufallszahlen, die man halt gebraucht hat, um den Hash zu bilden. Und da diese Transaktion Teil der Liste der Transaktionen ist, damit Teil des Merkle-Trees ist, damit diesen Merkle-Root beeinflusst, kann ich, indem ich hier ein Bit toggle, einen komplett neuen Hashwert für meinen Block kriegen. Die Sequence ist auf Uint Max gesetzt. Das bedeutet, auch bei normalen Transaktionen, das wird nie geupdatet. Das war's, das ist die letzte Version. Okay, das war die Technik. Gibt es zu Technik Fragen? Bitte. Die Coins fallen vom Himmel, ja?
Ja.
Nein, du musst einen gültigen Block vorweisen. Du musst deinen anderen Peers einen Block schicken, der den aktuellen Vater, den aktuellen Top als Vater hat und der korrekt gestempelt ist und der Transaktionen enthält, in denen so eine Spezialtransaktion drin ist. Klingelt noch nicht? Wo hängt's? Bitte was? Die ist? Der Input Point sieht eigentlich immer so aus, bis auf den Signature Script, wo ich extra Nonce, individuellen extra Nonce reinpacken kann. Und die Transaction sieht schematisch immer so aus, ich habe immer diesen speziellen Input Point und dann muss ich irgendwas mit dem Geld anfangen und das gebe ich dann meistens, überweise ich auf ein Konto, über das ich selber verfüge und eventuell zahle ich noch Geld an andere Leute aus. So sehen die schematisch immer aus. So. Aber so eine Transaktion darf nur eine pro Block drin sein, sonst ist der Block ungültig. Und die Werte, die ich mir hier ausgebe, müssen genau der Reward sein, der mir aktuell zusteht, plus die Summe aller Fees, also die Summe aller Differenzen zwischen Input Points und Output Points, aller Transaktionen, die in meinem Block drin sind. Und die Transaktionen müssen gültig sein, es wird alles überprüft. Und jeder Einzelne überprüft es, individuell, weil man kann ja keinem trauen. Und das Abstempeln von dem Block, das ist die schwierige Aufgabe. Wie finde ich einen Nonce? Und es gibt kein besseres Verfahren, bekanntes besseres Verfahren, als durchprobieren. Und durchprobieren heißt Zeit, heißt Rechenpower, heißt Geld. Ja, eigentlich, also Mining ist der ganze Prozess. Warum spricht man von Mining? Ich habe gelesen, die Analogie ist quasi, es ist so wie zum Goldrausch. Am Anfang ist es einfach, viel Geld zu machen und dann wird es immer schwieriger. Warum das jetzt so wichtig ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall nennen sie deswegen Mining. Ich tue quasi Gold schürfen. Und dadurch, jedes Mal, wenn jemand in den Bergstollen geht und einen Packen Gold mit rausnimmt, gibt es mehr Gold auf dem Markt. Und das ist die Analogie. Und das Mining ist eigentlich das konstante Suchen nach Hashes. Nach Blöcken, die stempeln, also ja, nach Hashes, die kleiner sind als das Target und damit einen gültigen Block darstellen. Und jedes Mal, wenn ich einen habe, macht es Kaching und ich habe 50 Bitcoins plus Fees. Okay? Ist es verstanden? Gibt es noch Fragen? Ja, bitte? Ja, können wir, ich komme sehr gern darauf zurück, gleich in der Diskussion, du hast recht, das ist ein Problem. Komme ich gern darauf zurück. Okay, gibt es technisch noch Fragen? Ja, du wärst ja schön blöd, wenn du die 50 Bitcoins nicht mitnehmen würdest, die dir zustehen. Ja. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Hat jetzt niemand gefragt, aber das Problem ist folgendes. Wenn jetzt die Liste aller Transaktionen, die alle Peers sehen, gleich sind, weil die werden ja alle gebroadcastet, und die Unix-Time ist dieselbe bei allen, und der Parent ist derselbe bei allen, dann müsste es doch auch derselbe Nonce sein, den alle suchen. Das würde bedeuten, dass immer die schnellste Hardware gewinnt, weil alle fangen bei 0 an und ich habe als erstes die richtige Zahl gefunden, wenn wir es systematisch durchprobieren. Schüttelst du den Kopf? Warum schüttelst du den Kopf? Du musst ja nicht systematisch durchprobieren. Die Software tut es, aber ja, man müsste nicht. Aber wenn du random machst, musst du Buch führen, was du schon probiert hast. Das ist viel aufwendiger, wie einfach drüber scannen. Und wenn alle von 0 scannen, würde immer der schnellste gewinnen. Warum ist es nicht so? Und welche ist anders? Wir kennen ja alle die gleichen. Also welche Transaktion ist anders? Bitte? Ja. Genau, und es schlägt sich wo wieder? Nur wo nieder? Hier, in dem einen Output-Point, wo mein Public-Key drinsteht. Diese Transaktion ist anders wie bei allen anderen, das ist nämlich mein Public Key. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich mir mein Geld selber überweise. Weil sonst würden alle den gleichen Nonce suchen und dann würde immer der gewinnen, der die schnellste Hardware hat. Und so, wenn ich eine langsame Hardware habe, dauert es halt ziemlich lang und dann finde ich halt doch mal einen Block. Weil das Rennen ist ja unabhängig von anderen, statistisch unabhängig. Jeder Versuch ist unabhängig von allen Versuchen, die es vorher gab. Und wenn ich gerade einen Block gefunden habe und es gibt gerade gar keine Transaktion, ja, egal, der Block ist trotzdem da. Ich kriege die 50 Bitcoins, ich kriege halt keine Fees. Bitte. Heißt es dann aber auch, dass nur dann Transaktionen fahren? Oh, endlich. Bitte. Heißt es dann auch, dass ich dann nur eine Transaktion gültig machen kann, wenn ich selber einen Block finde? Oder kann ich die Transaktion unabhängig vom Block finden machen? Die Frage ist, ob ob ich den Block, die Transaktion gültig machen kann, unabhängig von irgendwelchen Blöcken. Die Antwort ist nein. Eine Transaktion ist erst dann gültig, wenn sie in einem gültigen Block drin ist.
Das heißt aber, ich kann erst Geld überweisen, wenn ich im Prinzip wieder noch 50 neue Bitcoins gefunden habe.
Das verwirrt mich jetzt.
Ich möchte ja Geld überweisen.
Ja, du musst erstmal Geld haben, damit du Geld überweisen kannst.
Ja, Voraussetzung.
Angenommen, du hast Geld, dann machst du einfach eine Transaktion, die so aussieht, Input Point auf Output Points abbilden und publizierst sie ins Bitcoin-Netz. Und irgendeiner von den Minern nimmt sie auf, packt sie in den Block, stempelt es ab und macht sie.
Ich muss es nicht selber machen, das kann irgendeiner abstempeln.
Ja. Du musst nicht am Mining teilnehmen. Die Leute machen das von sich aus, weil dafür gibt es fett Bitcoins. Genau, ich muss es nicht tun. Das dauert im Mittel 10 Minuten, dann ist die Transaktion durch. Und dann sollte man noch 5 oder 6 Transaktionen abwarten, damit diese Race Conditions da ausgeschlossen sind und dann ist drin.
Ja.
Alle 10 Minuten. Das System adaptiert sich daran. Im Schnitt sind es 10 Minuten. Manchmal geht es ein bisschen schneller und dann ist ab der nächsten Epoche ist wieder langsamer.
Und nach sechs Blockstempeln kann ich sicher sein, statistisch, dass es passt, dass ich jetzt losschicken kann.
Also die Sache ist die, wenn es im Netz gerade keinen Split gibt und meine Transaktion ist schon von 6 weiteren Blöcken quasi aufgenommen worden in die Chain, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass auf einmal einer aus seinem Keller rauskriecht und sagt, ha, ich habe eine Kette, die ist 7 lang und ich habe gewonnen. Kann passieren, Garantie gibt es da nicht, aber es ist wirklich extrem komisch. Und da geht es jetzt halt darum, also ich als Händler, ja, wann sage ich, okay, das Geld ist angekommen. Bei meine Bank sagt, okay, ist auf meinem Konto, check. Hier ist halt, gibt es keine Bank, ich kann niemanden anrufen, deswegen sagt man halt, okay, warte einfach eine Stunde insgesamt und wenn es dann immer noch drin ist in dem ewigen Log, dann ist es okay.
Dann ist das Teil aber eine Realität, wenn ich jetzt sage,
ja, das ist ein Problem, wenn du jetzt deinen Burger kaufen willst, du willst ja nicht eine Stunde warten, bis du deinen scheiß Burger kriegst. Das stimmt, aber der Typ, der diese Burger verkauft, der sagt, wisst ihr was, der Burger, der kostet, was ich, 3,50, wenn einer wirklich jetzt so einen Aufwand macht, um den Burger zu klauen, dann soll er. Also was er macht, er guckt dann, ob die Transaktion, sobald er die Transaktion pending sieht im System, er wartet nicht mal 10 Minuten, er sieht, die Transaktion ist im System pending, ist eine gültige Transaktion, sprich der Output Point wurde noch nicht verwendet, den sie referenziert und es reicht, und dann kriegst du einen Burger. So macht er es halt, das sind kleine Beträge für ihn. Kann man so machen.
Ha?
Was geht wie lang? Nein. Es dauert im Schnitt 10 Minuten. Nein, eigentlich der Erwartungswert sind 5, ja, weil ich kann ja sagen, ich komme schon in die Mitte von einem Block-Generationszyklus rein. Als eins sind es 5 Minuten. Erwartungswert, bis es im ersten Block drin ist. Aber er gibt dir den Burger schon vorher, nämlich wenn er sieht, dann du hast deine Transaktion wirklich losgeschickt und das Bitcoin-Netzwerk hat sie verteilt. Und die Transaktion ist gültig. Also die Leute sind dabei, sie aufzunehmen in einen Block, das reicht ihm schon. Aber ja, wenn er sicher gehen wollen würde, müsste der eine Stunde dich warten lassen, bis er dir deinen Burger gibt. Was natürlich stimmt, es ist, Bitcoin ist keine Lösung für alles. Für solche, ich will mir meine Zeitung am Kiosk kaufen, Szenarien, ist es nicht unbedingt geeignet. Aber es gibt schon Systeme, Chris? Es gibt schon Systeme, die quasi Hardware-Münzen bauen und in die ist der Private Key reingelassen und dann mit so einer Kratzfolie quasi drüber laminiert, wie das heißt. Das heißt, du siehst es nicht. Das heißt, ich kann die Bitcoins dir geben und sie sind was wert, du kannst sie jemand anderen geben und so weiter. Und irgendjemand kann, wenn er Bock hat, das aufkratzen und dann quasi über eine neue Bitcoin-Transaktion machen, über das Geld verfügen. Und wenn du halt eine Münze kriegst, die aufgekratzt ist, die akzeptierst du nicht, weil die eventuell schon verwendet wurde. Und so gibt es quasi Leute, die quasi diese Bitcoin-Idee in die Hardware-Welt und jetzt hast du wieder Münzen, die du ausgeben kannst. Das ist witzig, ja. Ich finde es witzig. Ja, ja. Also die Frage ist, ob ich Euros für Bitcoins für Euros kriege. Ja, es gibt Börsen. Nein, soweit ich weiß, sind die Börsen nicht illegal. Es gab mal Krieg zwischen den Börsen. Da hat der eine den anderen ein bisschen platt geschossen. Es war noch witzig. Ich war bei der einen Börse. Und ich habe halt für jeden Internet-Account, den ich habe, eine eigene E-Mail-Adresse. Deswegen kann ich es halt genau tracen. Und dann haben sie den hochgenommen. Sie haben irgendwie seine Datenbank geklaut mit allen Kunden. Und auf einmal kriege ich eine Mail. Hey, hier, super tolle Börse. Und das war halt genau die E-Mail-Adresse, die ich halt beim anderen angegeben habe und sonst nirgends verwendet habe. Also was da passiert ist, die eine Börse knallt die andere weg und versucht dann die Kunden zu locken und so Sachen. Weil da geht es um richtig viel Asche. Weil der natürlich, weil er eine Börse betreibt, zusätzlich noch Börsengebühren verlangt von dir. Und jede Transaktion macht bei ihm Kaching, Kaching, Kaching. Und die Leute haben oder immer noch zocken ziemlich viel mit Bitcoins rum. Und ja, wenn du eine Bank bist, was er de facto dann quasi ist als Börsenbetreiber, dann trifft es klar bei ihm schön aufs Konto drauf. Ich habe mal gehört, aber es ist nur gerüchteweise, es ist über also sechsstellig, was der monatlich macht. Ich kann es nicht verifizieren, habe ich mal gehört. Und das
sechsstellige Bitcoins oder Euro?
Dollars.
Was er verdient oder was an?
Was der Börsenbetreiber verdient, ja.
Okay, und was ist gerade im Bitcoin-Netzwerk an Wert unterwegs?
Gucken wir gleich alles online nach. Bitte?
Ja, meine Frage war auch, was gerade der Wechselkurs.
Ja, schauen wir gleich nach. Also die Frage ist, wie viele Transaktionen es so gibt. Schauen wir auch gleich nach. Okay. Okay, dann wollen wir mal kurz hier, genau, Numbers. Also es gibt hier eine tolle Seite, uiuiui, die nennt sich blockexplorer.com. Blockexplorer.com. Die sieht so aus. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, Queries zu stellen. Und das sind so die Queries, die der halt anbietet. Also man kann erstmal, vielleicht zeige ich euch die Seite nochmal kurz, im Block Explorer, man kann es da wegmachen, da, zack. Kann man einfach mal die Blöcke angucken. Also das ist der allerneueste Block. Block Nummer, was sind das? 161.455. Der hat diesen Hash. Wurde zu diesem Zeitpunkt gemacht, enthält 24 Transaktionen, macht einen Gesamtumsatz von 324 Bitcoin und das ist die Größe in Kilobyte vom Block. Ja?
Race-Condition sein, weil das gerade 25 Sekunden
kann. 25 Sekunden sind Äonen für Netzwerke heutzutage. Ich glaube nicht, dass es eine Race-Condition ist. Aber ist es auch nicht, weil der hat ja eine andere Nummer. Ich weiß nicht, wie er Race Conditions darstellen würde, tatsächlich, das weiß ich gar nicht. Aber das ist der 455. und das ist der 454.
In dieser längsten Kette.
Genau. In dieser längsten.
Das ist dieses 50, das ist quasi, hat jemand was gewonnen, oder?
50? Wo siehst du eine 50?
Bei Total BC.
Total BC. Nein, es ist, wie viel Bitcoins wurden insgesamt in allen Transaktionen, die in diesem Block drin sind, verschoben? Ja, weil nur eine einzige Transaktion drin ist. Kannst raten, welche? Genau. Ja, passiert manchmal. Wie ist dieser Zeitabstand? Schaut mal, es sind nur ein paar Sekunden. Da gab es einfach keine Transaktion dazwischen. Oder er hat keine aufgenommen. Das ist natürlich eine Sache. Jeder kann willkürlich Transaktionen aufnehmen oder nicht. Und es ist tatsächlich ein Problem auch, was eben, also die Diskriminierung von Leuten, die keine Transaktionsgebühren zahlen können oder wollen. Ich kann die Transaktion einfach ignorieren. Und in der aktuellen Implementierung gibt es so eine Priorisierung. Das heißt, wenn du viel Fees hast, kommst du schnell dran, aber wenn du wenig hast, dann mit der Zeit kommst du dran trotzdem dran. Aber theoretisch gibt es technisch nichts, was sicherstellt, dass deine Transaktion jemals aufgenommen wird. Bitte. Ja. Also ohne Transaktion zu gehen, kann es schon ein bisschen länger dauern. Ja. Bitte?
Und diese Summen, was da alles traurig ist, ist das, was man kriegt, wenn man diesen Block gestempelt?
Nein, bist du wahnsinnig. Guck mal, die eine hat 11.802. Das ist ein bisschen fett, oder? Nein. Das sind der Gesamtumsatz aller Transaktionen, der gemacht wurde.
Und die Fees kann ich einfach selber festlegen in meiner Transaktion, dass es eben
genau, die Fees legst du selber fest, indem du einfach mehr Input Points reinmachst wie Output Points, also an Values. Und üblicherweise hast du immer noch einen Output Point, der quasi auf dein eigenes Konto den Rest zurücküberweist und dort legst du eigentlich dann fest, wie viel Fees die Differenz rein. Ja.
Wenn du selber anfängst zu stempeln, zu meinen, dann kannst du auch die Fees verzichten, weil dann kannst du deine eigene Blöcke aufnehmen.
Ja, also jemand, der meint, aber du musst ziemlich lang warten, bis du einen Block gefunden hast. Die 10 Minuten sind ja nur im Schnitt von allen Leuten, die mitmachen. Für dich alleine, wir reden davon Wochen teilweise, bis du einen Block gefunden hast. Wir können es uns jetzt mal genauer anschauen, wie genau die Zahlen sind. Gehen wir mal hier kurz rein in diesen Block da, dann sehen wir ein paar Details, das ist der Hash, das ist, seht ihr, die führenden Nullen hier. Das ist der Hash vom Previous Block, der hat auch schon den Next Block. Bin ich gereloadet. Wann Difficulty, hier ist die Difficulty, die aktuelle. Das ist die Bit-Darstellung, wenn ihr euch erinnert, das ist um was ich verschiebe. Und das waren bei mir in dem Beispiel die lauter Fs. 24 Transaktionen drin, bla bla bla, Merkle-Root, Hash ist hier und so weiter. Das ist der Nonce, mit dem es geklappt hat. Du kannst sogar den rohen Block runterladen. Und hier sind die ganzen Transaktionen jetzt drin. Die allererste Transaktion, ich klicke mal rein, hat eben einen speziellen Generation Input Point und hat einen einzigen Output Point an diese Adresse.
Also, und hier steht. Der Amount ist 50,02, nicht 50?
Das weiß ich nicht. Phi, aber wo hat er die her?
Er
Amount steht oben drüber. Amount 50 plus Fees.
Ja, aber ich verstehe nicht, wo die Fees herkommen. Ja? Ah ja, klar, ich bin so blöd, sicher, sorry, ja klar, wir müssen die andere, sorry, ich stand gerade auf dem Schlauch. Wir müssen die andere Transaktion angucken. Irgendeiner hat 2 Dollar, 2 Cent oder in der Summe 2 Cent Fees laufen in allen Transaktionen auf, die er aufgenommen hat in seinem Blog. Genau, sorry. Ja, ich war gerade auf dem Schlauch. Und hier ist das Public Key Script. Und ihr seht dieses Format, ich habe es euch ja vorher gezeigt. Dup, Hash 100, das ist witzig, er macht kein Transfer to IP, er macht eine ganz normale Transaktion. Dup, Hash, bla, hier ist das, was ich erwarte, equal verify, checksig. Ja, und dann brauche ich quasi den passenden Private Key, um meine passende Signatur erzeugen zu können, damit es aufgeht. Kein Folge-Input, das Geld liegt noch rum, man könnte es verwenden, wenn man den Private Key kennen würde. Und hier sind jetzt die anderen, hier seht ihr die Fees, der hat 0,005, der hat auch 0,005 Fees gemacht. Gehen wir mal hier rein, das ist eine der Transaktionen, die er aufgenommen hat. Und er hat jetzt einfach 3 Input Points auf 2 Output Points abgebildet. Und insgesamt diese Summe von, Moment, wo steht's? 1,4159 bla Bitcoins umgesetzt und 0,005 an Fees übrig gelassen, an Differenz. Genau, so sieht so eine Transaktion zum Beispiel aus. Das Geld wurde auch noch nicht wiederverwendet, liegt auch noch rum und auch wieder diese Standard-Skripte hier. Ich glaube, das reicht jetzt mal hier für die Blöcke. Gibt es da noch Fragen? Wollt ihr noch irgendwas sehen? Sonst gehen wir in die Zahlen mal rein, oder? Ja?
Eine Frage. Hm? Diese Size akkumuliert ja. Wie wird es denn,
Entschuldigung, wer akkumuliert?
Die Größe aller Blockfinger zusammen.
Die Größe?
Die Datenmenge wird ja wechselstetig.
Ja, jetzt habe ich dich. Gesamtmenge an Log, wie groß das Log ist.
Genau.
1,5 GB glaube ich nicht. Wir können schauen. Wir schauen uns an. Moment, was ist los?
Ja, du brauchst ja bis mal so 160.000 mal so circa.
Genau.
Kilobyte.
Genau, es gibt ein paar Statistiken hier. Hier gibt es den Block Count. Immer als aktuelle Wert, könnt ihr euch den da auf der Webseite anschauen.
Ha?
Ja, wir haben gerade noch einen Block. Ist gerade noch ein Block passiert. Dann Target. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Versuch einen gültigen Block habe. Wie kann ich hier zoomen? Hier. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Versuch einen Treffer habe. Bei der aktuellen Difficulty. Okay, sieht ein bisschen schlecht aus. Kannst du Lotto spielen, sieht es glaube ich besser aus. Lotto ist um Faktor 100 besser. Gut, dann. Next Retarget. Wann das nächste Retarget stattfinden wird? Also in so vielen Blöcken wird ein neues Target bestimmt. Solche Statistiken gibt es da halt. Total Bitcoins. So viele Bitcoins gibt es im Moment. Wir sind jetzt 8 Millionen, oder? Nee. Ach, doch, 8 Millionen. 72.850 Bitcoins gibt es im Moment. Die wurden alle gemeint. Dann Bitcoins per Block, das war nicht so geil. So. Dann Statistiken. Shows the average transaction data size in bytes, wollen wir nicht. Hier, average block size. Sind in bytes, oder? 20.311 bytes, 20 Kilobytes pro Block im Schnitt. Und jetzt machst du mal, wie viele Blöcke gibt es? Ich habe es vergessen, weißt du es noch? Block Count hier. Mal die Zahl. Ich bin zu blöd. Nein, geh weg. So. Die Zahl mal 20 Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, oder? 3 Gigabyte, tatsächlich. Ha? Oh, Entschuldigung, Moment. Sorry. Oder 20 Kilobyte durch 1024 Megabyte durch 1024 Gigabyte. Ja, 3 Gigabyte Logfile. Und wachsend. Was hattet ihr noch für Fragen? Für Statistiken? Ich habe es vergessen, was ihr noch alles sehen wolltet.
Muss man das Ganze auch durchführen?
Ist eine gute Frage. Theoretisch ja, aber es ist seit einiger Zeit im Raum, Folgendes zu tun. Du kannst ja quasi mal, also zu einem gewissen Zeitpunkt einfach alle Output Points dir merken und den Hash des letzten Blocks und dann kannst du ja alle anderen Blöcke wegschmeißen. Wenn du alle offenen Output Points kennst und den Hash des aktuellen Vaters, kannst du alles wegschmeißen. Und die Idee ist jetzt quasi, insbesondere für Clients auf Telefon, wo ich jetzt wirklich nicht 5 Gig Logfile runterladen will, dass quasi immer wieder Release-Zyklen es gibt und du vertraust dann halt deinem Software-Lieferanten, dass der den aktuell gültigen Bestand mit dir ausliefert. Und dann kannst du von dort aus relativ weiterrechnen. Das ist die Idee, um das zu lösen. Aber das stimmt, das ist ein Problem. Du wolltest noch irgendeine Zahl wissen, oder?
Ich wollte eigentlich wissen, ob du es rechentlich schaffst, alle Transaktionen im Netzwerk zur Probe zu rechnen, ob sie gültig sind. Aber so viele Transaktionen waren das nicht pro Block.
Haben wir irgendwo die Zahl, wie viele Transaktionen pro Block das sind im Schnitt? Moment, average, nein. Nein. Number of transactions per block, oder? Das ist da. Average 48 ungefähr. Das ist nicht so viel, oder? Du musst ein paar Skripte ausführen, das geht, glaube ich, schon. Ich meine, die Hauptarbeit ist in diesem Hashing, die Hashings dadurch crunchen und so. Und dafür hast du deine Grafikkarte und die prügelt dir. Das können wir auch gleich schauen. Es gibt hier eine tolle Seite. Die haben wir jetzt alle schon. Wie hießen die? Sorry. Bitcoin Watch. Ja, die da, genau. Die da ist es. Bitcoinwatch.com. Bitcoinwatch.com. Was wollte ich gerade schauen? Das habe ich vergessen. Was wollte ich? Achso, genau. Ah, ne. Sorry, ich bin auf der falschen Seite. Es gibt hier, genau, diese Mining Hardware Comparison. Kann ich das nicht irgendwie kopieren? Also es gibt, hier ist ein Wiki auf Bitcoin-Dingsbums, da kann man gucken, was für Mining-Cards. Und hier steht, was sie schaffen, 1,45 Mega-Hashes, ne Blödsinn, pro Joule, 212 Mega-Hashes pro Sekunde. Macht diese Grafikkarte jetzt, die eine da halt. Okay. Und dann kann man auch mal, wenn man jetzt genau auf dieser Seite, die ich euch hier zeigen wollte, die Bitcoin-Watch, ich weiß nicht, wie sie diese Zahl ermitteln, aber hier steht irgendwo Network-Hash-Rate, in Terahashes pro Sekunde. Also das gesamte Bitcoin-Netzwerk macht 9 Terahashes pro Sekunde, alle Teilnehmer zusammen. Und wenn ihr dann mal die Zahl nehmt, wie viel Joule ich für 1000 Hashes brauche und so weiter. Das letzte Mal, als ich es gerechnet habe, das war vor 3 Monaten, waren wir bei 7 Megawatt, glaube ich. Wir können es ja nochmal rechnen kurz. Ich habe hier 9 Terahashes pro Sekunde. Und habe hier 1,54 Megahashes pro Joule. Ja, angenommen jetzt mal. Keine Ahnung, jetzt mal als Mittel, keine Ahnung. Stimmt schon. Jetzt habe ich die Zahlen schon wieder vergessen. Also das waren die Megahashes pro Joule. Ich will aber, und wie viele Terahashes haben wir pro Sekunde? 9. 9 Terahashes und 1024, da bin ich bei Gigahertz oder 24. Nein, das ist bei 1000. Ich weiß nicht, mit dem System die rechnen. So. Was haben wir da jetzt für eine Zahl? 6. Was sind das jetzt? Watt, oder? Ne, Joule. Jetzt haben wir Joule. Jetzt müssen wir wiederum auf den Tag rennen, oder? Joule, das heißt, Arbeit pro Zeit ist ja dann die...
Also 100 pro Sekunde oder sowas?
Ja.
Also 1 Wattsekunde ist 1 Joule.
Ja. Genau. Und jetzt haben wir was für eine Zahl hier? Das sind Megahashes pro Joule und das andere waren Terahashes pro Sekunde, oder? Das heißt, ich habe jetzt Terahashes pro Sekunde, das heißt, ich habe Sekunde pro Joule, ich brauche den Kehrwert, richtig? Ha? Ich brauche den Kehrwert, oder? Ja. So. Bitte? Also hier seht ihr... Ach, Leute, was weiß ich.
Also, schreibst du an die Tafel?
Ich schreib's an die Tafel.
Dann selber die Einheit.
Ja, Entschuldigung. Mach das weg. Also. Okay, also 1,45 Megahashes pro Joule, oder? Und das andere waren 9 Terahashes pro Sekunde. War das richtig? Okay. Und jetzt 9 Terahashes sind eben Mega Giga Terra, also brauche ich da mal 10 hoch 6, oder? Okay.
Das sind jetzt nicht mehr Terra, sondern Mega.
Genau, das sind jetzt Megahashes. Und ich will ja Joule pro Sekunde haben, oder? Stimmt das? Joule pro Sekunde.
Joule pro Sekunde.
Genau. Also 9 mal 10 hoch 6 durch 1,45 Watt. Genau. Und das hatte ich ja eigentlich, glaube ich, gerechnet vorher. Aber ich habe es verstanden. Ha? Nein, Watt.
Joule pro Sekunde.
Joule pro Sekunde sind Watt. Okay. Also habe ich dann 9 mal 10 hoch 6 dividiert durch 1,54. Das sind Watt, oder? Durch 1000 sind Kilowatt, durch 1000 sind Megawatt. 6,2. Das ist gesunken. Also ich glaube, es war 7, als ich es das letzte Mal geschaut habe. Schauen wir mal, was Grundremming. Grundremmingen. Nee, das Kraftwerk. Atom, bla. Finde ich, das ist auf die Schnelle. Ja, da. Danke. Und dann.
1300. Also.
Also bei weitem größer, oder? Also. Müssen wir noch keine Atomkraftwerke bauen, wegen Bitcoin. Geht noch mit Windkraft.
Ja. Können wir mal anfangen, Bitcoins nur dann zu generieren, wenn gerade Wind weht?
Musst du mit den Meinern reden? Mir ist egal. Okay, genau. Also, hat sonst noch Zahlen, die euch gerade interessieren? Okay. Also was du kaufen kannst, habe ich am Anfang erklärt. Ja, es gibt hier, warte mal, habe ich es aufgeschrieben? Ja, ich habe gleich hier die Links. Ich habe gleich ein paar Links, ich zeige es dir gleich, okay? Also ich fasse es mal zusammen. Entschuldigung, hast du noch eine Frage? Also es gibt... Aha, witzig. Ist halt ein ziemlich großer Graph. Also es gibt Leute, die Analysen machen. Ich kann dir den Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress zum Beispiel empfehlen. Die haben so ein paar Sachen gemacht. Ja, aber ich habe jetzt gerade nichts da, keine Ahnung. Aber es gibt Leute, die da auch gucken, wie ist es wirklich mit Anonymität, wie kann ich da wirklich rausfinden und so weiter. Und haben die Leute eher mehr Pseudonyme oder machen sie alles über eins und so Statistiken, da fummeln die da raus mit so Netzwerkanalyse-Zeugs. Okay, also ich fasse kurz zusammen. Bitcoin ist immer geöffnet. Juhu, keine Ladenschlusszeiten. Du kannst, egal wann, kannst du deine Bitcoins überweisen. Als ich damals Bitcoins gekauft habe, war gerade Ostern. Ich habe es nämlich, auf dem letzten Easter Hack geschlossen und meine Bank hat natürlich zu über Ostern. Also musste ich 4 Tage warten und der Preis hat sich verdoppelt in der Zeit. Also für mich Ungunsten verdoppelt. Ja, das ist blöd. Nur weil meine Bank halt ihre Computer nicht über Ostern, weil sie ausschaltet, ich weiß nicht, was, worum es nicht geht, warum ich keine Überweisung machen kann am Ostersamstag, verstehe ich nicht. Gut, bei Bitcoin läuft es halt. Es gibt keine zentrale Institution, was eines der Designziele war. Es gibt diese fest vorgegebene Geldkurve. Es ist nicht anonym, es ist pseudonym, da muss man sich bewusst sein. Jede Transaktion ist... ist eben pseudonymisiert nur und da kann man eben dann Statistik machen und gewisse Dinge rausrechnen und so weiter. Es gibt kein Undo. Das ist sehr wichtig. Ich kann nicht bei meiner Bank anrufen und sagen, hey, hier, ich will die Kohle zurück, ich habe mich vertippt oder so. Oder der hat mir die Ware nicht geschickt oder jemand hat mir meine EC-Karte geklaut und so weiter. Ist weg. Gibt es kein Undo. Das Einzige, was du machen kannst, ist den Typ, der jetzt über den Output Point verfügen kann, höflich fragen, ob er denn so nett wäre, dir das Geld zurückzuüberweisen. Tja, wenn er nur ein Pseudonym ist, kann sie nicht kontaktieren. Ja, so ist es. Und man muss warten. Es ist für Echtzeit, ja, es ist nicht so wirklich zack, man muss gewisse Zeit warten, um sicher zu gehen, dass die Transaktionen wirklich durch sind. Probleme. Die Skalierung haben wir jetzt ja schon angesprochen ein paar Mal. Das wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und eine der Kritiken ist, irgendwann kann man nur noch Bitcoin-Mining machen, wenn man Institution ist. Und so eine Institution nennt man üblicherweise Bank. Und dann haben wir wieder Banken. Es gibt Diskussionen, es gibt Leute, die sagen, hier, ich habe rumgerechnet, das kann nie gehen. Und dann gibt es Leute, ja, du rechnest doch falsch und so. Also ob dieses Broadcasting von allen Transaktionen eine gute oder eine schlechte Idee ist, ob das überhaupt skalieren kann, wenn jetzt irgendwie die ganze Welt anfängt, Bitcoin zu verwenden und so weiter. Man muss aber dazu sagen, es steht nirgends Kampfansagung, Bitcoin soll alle Währungen der Welt absetzen. Es ist einfach mal eine digitale Währung, weil man das will und weil man das toll findet und dann schauen wir, was passiert. Also es ist nicht das Ziel, wirklich alle Währungen abzulösen oder sowas. Aber dennoch ist Skalierung ein Problem, vor allem dann für mobile Clients und so weiter. Dann eine Sache, die auch schon am Rande angesprochen wurde, aber da will ich jetzt nochmal extra drauf hingehen, das ist wichtig. Ich nenne das irgendwie so eingefrorene Bitcoins, das soll so Eis sein. So. Also wenn ich jetzt mein Private Key verliere, dann was passiert mit dem Output Point eigentlich? Na, der bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und keiner kann ihn verwenden, aber er ist da. Das heißt, die Geldmenge ist de facto weniger geworden. Das Geld ist weg. Es ist da, aber niemand kann es verwenden. Das heißt, bei jedem Mal, wenn irgendwo ein Crash passiert und das Backup irgendwie nicht so gut funktioniert hat, wie immer, dann sind die Bitcoins weg. Wenn irgendwie ein Auto über meinen Laptop drüber fährt und ich hatte mein Wallet nur da drauf, sind die Bitcoins weg. Und die sind dann wirklich weg für alle, für immer. Und wenn man jetzt eben sich anguckt, die Rate, die hört halt irgendwann auf, neues Geld zu produzieren, aber Leute sind eigentlich immer verpeilt, das heißt, irgendwann wird das die Kurve nehmen und die effektive Geldmenge wird dann irgendwann Richtung Null wieder gehen. Und da muss man irgendwas machen. Das ist die Frage, ob diese vorgegebene Geldmenge dann im Endeffekt so eine gute Idee war. Eine Kritik, die man oft hört, es kostet sehr viel Energie. Das ist irgendwie Quatsch, wir wollen doch Green-Zeugs machen, jetzt machen wir hier alle Bitcoins, 7 Megawatt, verbraten wir für Luft, sagen Leute, ja, für Luft. Ist ja kein echter Wert. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, na gut, Dollar sind schon lange auch kein echter Wert mehr und da verbraten wir auch ziemlich viel Energie in die Dollars, um die zu zeugen und sie in der Gegend rum zu transaktionieren und so weiter. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, wie werden die Gesetzesgeber reagieren? Der Staat wird Bitcoin sicher nicht mögen. Wenn es eine hinreichende Größe angenommen hat, wird es da mit Sicherheit Dinge geben. Weil es ist eben Pseudonym, es ist sehr gut, um mein Geld zu verstecken. Ich kann Geld über Landesgrenzen hinweg überweisen, obwohl es die lokalen Gesetze verbieten. Es gibt genug Länder, die verbieten, dass du die lokale Währung kofferweise rausträgst. Mit Bitcoin, Kick, tada, drüben. Dann wird es schwer zu besteuern. Also diese ganzen Online-Dienstleister, die gerade für Bitcoins irgendwie deine Webseite bauen, ob die das alles am Finanzamt angeben, weiß man nicht. Wenn sie es nicht tun, ist es sehr schwierig, ihnen auf die Schliche zu kommen. Das ist natürlich immer die Kehrseite, ja, von viel Freiheit und wenig zentrale Kontrolle, heißt dann gleich wieder viel Möglichkeiten für freie Bürger, aber auch viel Möglichkeiten für Kriminelle. Und eine Kritik ist eben auch, es wurde ja eh nur Drogen damit gekauft und so weiter. Ja, dann sagen andere, mit Dollars wird eigentlich auch im Wesentlichen nur Drogen gekauft. Also, ja. Wie gesagt, ich warte da mit der Zeit anschaffte Probleme und versuche der Gesetzesgeber, diese Sachen zu illegalisieren, was allerdings nicht so einfach werden wird, weil du musst erstmal so richtig definieren, was du da als illegal erklärst. Ja. Weiß nicht, ich muss mal sehen, was kommt, aber ich denke, da kommt was. Genau, mein Resümee. Ich finde Bitcoin sau cool aus technischer Sicht. Ich bin von dieser Idee, dieses Proof-of-Work-Zeugs zu verwenden, um diese Probleme zu lösen, die inhärent immer da waren, total fasziniert. Das ist eine digitale Währung ohne zentrale Instanz. Es gab ja davor schon Cryptocurrencies, wo es aber dann immer wieder Aussteller gab und Banken und so weiter und so weiter. Bitcoin hat ziemlich abgehoben. Genau, wir können uns den Börsenkurs noch angucken. Das war noch eine Frage, die ihr hattet. Und die ganzen Börsen, die es gibt, wolltest du noch wissen, ja. Genau. Was ich noch sagen will, Bitcoin wird der Legende nach zurückgeführt auf diesen Nakoshi Satomoto, wie der heißt. Ich bin der Meinung, nachdem ich mir das alles angeschaut habe, das stammt nicht aus dem Kopf eines einzelnen Menschen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass jemand sich in sein Zimmer hockt und dann so ein One-Shot-Ding daraus knippelt, mit so vielen Details und an so viele Dinge gedacht und so viele Dinge richtig gemacht. Ich weiß nicht, muss echt ein Saugenie sein, aber üblicherweise läuft es so, dass ich halt mit Leuten rede und die zeigen mir, was ich falsch mache oder die haben bessere Ideen und so weiter. Also, ob das wirklich nur ein Typ war, ich bezweifle es, ganz ehrlich. Dafür ist es viel zu groß. Wie auch immer. Okay. Implementierungen gibt es davon im Wesentlichen zwei große. Es gibt den offiziellen Bitcoin.it, dann gibt es eine ich glaube, es war sogar ein Google-Mitarbeiter, hat in Java nachimplementiert. Und in Zürich haben wir jetzt angefangen, für die Bitcoin-Skript-Sprache eben Assembler, Disassembler zu schreiben, Interpreter zu schreiben, damit man mit diesem Bitcoin-Skript ein bisschen rumexperimentieren kann. Was für Art Transaktionen kann man denn damit eigentlich alles bauen und so? Was ist denn damit möglich? Ist gerade noch so ein bisschen Beta-Status, aber wir wollen das ernsthaft weitermachen. Genau, jetzt links. Zeit ist schon recht fortgeschritten, ich mache ein bisschen schneller. Ihr könnt aber auch einfach googeln, ihr findet den ganzen Kram. Also Bitcoin-Charts, das gucken wir uns sofort an. Das sind diese Börsen, nach denen du gefragt hast. Mt. Gox war eine der ersten und großen Börsen. Das ist die sie dann angegriffen haben und so weiter. Eligius ist ein großer Mining-Pool, wo du einfach, wenn du halt nur eine Grafikkarte hast oder nur vier oder sowas, halt in einem Mining-Pool mitmachen kannst und dann hast du halt im Schnitt machst ein bisschen mehr Geld. Dann Bitcoin Classifieds, das ist eine Webseite, die dir alle möglichen Produkte anzeigt, die du für Bitcoins kaufen kannst. Kannst du mal ein bisschen rumbrausen und so, was es alles für Bitcoins gibt. .bit.org ist die Webseite für Namecoin, diese DNS-Implementierung auf Bitcoin aufgesetzt. Finde ich so cool. Da kann ich quasi, die sehen es als Alternative zu DNSSEC, weil die Sicherheit kommt dadurch, dass ich halt den Key habe. Nur ich kann, also sie machen es so, um eine Änderung im DNS vorzunehmen, muss ich eine neue Transaktion machen. Quasi in dem Transaktionsbody irgendwo steht dann quasi der DNS-Eintrag drin. Und das kann ich halt nur machen, wenn ich über den Output-Point verfügen kann, also nur wenn ich den Crypto-Key habe und so weiter. Bitcoin Explorer habe ich euch ja gezeigt, da kann man so ein paar Statistiken und die ganzen Blöcke und so angucken. Und Bitcoin Watch habe ich euch auch gezeigt, das ist die eine Seite, die auch, das war die da, mit den ganzen, Statistiken und Charts und den ganzen Kram. Ah, hier sind auch eine Reihe von Markets, schau her. Mit Gox in US-Dollar, zuletzt geschlossen mit 6,2. Also 6,2 Dollar pro Bitcoin bekommst du zurzeit. Volume, schaut mal, mit Abstand der größte, oder? Was sind das? Könnt ihr das lesen überhaupt? Ging das schon wieder hier? 139.000 Bitcoins in den letzten 24 Stunden dadurch geschoben. Ja.
Na, der Eintrag kostet, kriegst schon ein bisschen mehr.
Dollar. Welche?
Der dritte.
Ja, da kriegst du gerade ein bisschen mehr. Aber das, wisst ihr, das ist jetzt halt, das ganze Spiel geht von vorne los. Ja? Am Anfang ist es halt so, und dann kommen die Ersten, die sagen, ah, Arbitragehandel ist ja eine ziemlich coole Sache, ich kaufe immer da, wo es billiger ist, verkaufe da, wo es teuer ist. Das heißt, die Börsen fangen automatisch wieder an, sich anzugleichen. Und eigentlich das Ganze, was man schon kennt, nochmal so von vorne. Ja, man erkennt, ah, stimmt, da muss man was tun dagegen und so, ist ein Problem und so. Also alles, was quasi die Aktienbörsen schon lange durchgemacht haben, macht jetzt Bitcoin halt jetzt auch langsam durch. Genau. Und der Kurs, wir können mal schauen, ob wir einen aktuellen einen Chart kriegen, über irgendwie die letzten... Teilweise sind es nicht Dollars, ja, du musst aufpassen, das stimmt. Trade History, mal gucken, was da steht, ob da ein Graph dabei ist. Charts, ah ja, Charts, danke schön. Oh ja, da kannst du Hölle machen, das kannst du alles machen auf dem Ding da. McDonald's, Moment, was will ich da alles einstellen? Wahrscheinlich brauche ich noch JavaScript vorher. So, schau mal her da. Also, wer Aktien handelt, versteht, was diese ganzen Balkendiagramme da bedeuten und so weiter. Ich tue es nicht. Machen wir mal irgendwie das letzte Jahr. Ja, jetzt seht ihr so grob den Kurs, was da passiert ist, oder? Hier so hoch, das war das, von dem ich erzählt habe. Hier ist ungefähr Ostern, oder? Hier ungefähr war Ostern, zwischen März und April, oder? Da hat es so langsam angefangen, da war $1-2 so rum und dann ging es halt hoch und hat man sich gefreut und hier dachte man, da war ungefähr bei 7, oh je, oh je, das ist ja viel zu viel, und dann haben wir angefangen zu verkaufen, dann ist es ein bisschen runter und dann wupp, kam dieser Peak, wer da verkauft hat, hat richtig gut Kohle gemacht, das ist Faktor 30, als wenn du hier gekauft hast und hier verkauft hast. Und dann hat man irgendwann gemerkt, naja, Drogen sind irgendwie auch nicht alles und dann ging es halt irgendwie runter und da war nicht klar, was passiert. Ob das jetzt alles ausläuft, ob es vorbei ist, aber es scheint jetzt sich hier wieder anzuziehen und irgendwo in diesem Bereich zu stabilisieren. Und es sind, wie gesagt, $6, die man von Bitcoin kriegst. Genau. Ja, das ist meine Meinung zu Bitcoin. Gibt es noch Fragen? Ja.
Mich würde einfach interessieren, ob es in die Richtung was gab oder ob es überhaupt Leute gab, die das System mal auseinandergebracht.
Also du kannst auf Schwäbisch gesagt einen drauf lassen, dass sie das Leute angeguckt haben, weil es geht um richtig viel Kohle. Also wenn du deine Sicherheitslücke rausfindest, wo du dann die Transaktionen erzeugen kannst aus dem Nichts und so, dann wärst du echt ein reicher Mann, wenn sie dich nicht erwischen. Es gab, wie gesagt, schon ein paar Sicherheitsschwankungen auf der Wiki-Seite von vom Bitcoin-Wiki. Da steht ein bisschen was dazu. Aber es gab noch keinen Fall von, oh, es ist alles kaputt. Mich wundert es auch, deswegen auch meine Meinung, dass es nicht ein einzelner Mensch war, der eine Software schreibt, die von vornherein keine exploitbaren Bugs hat und so Sachen. Das ist mein Eindruck. Mit den Bitcoin-Skripten haben sie gemerkt, oh weia, vielleicht ist es doch nicht so. Das haben sie jetzt deaktiviert, im Source Code steht da halt ein fettes Return 1 und so, das macht man nicht. Bitte, egal. Wer will jetzt? Eine Minute, du bist dran.
Okay. Was würde denn passieren, wenn man den Source Code, wenn man da einfach das aktiviert und solche Dinge wieder macht?
Die anderen Peers lehnen es ab. Also wenn du Skripte machst, die Opcodes verwenden, die in der aktuellen Software deaktiviert sind, dann lehnen sie deine Transaktion ab. Aber deswegen wollen wir zum Beispiel auch diese inoffizielle Implementierung schreiben, dass du so Zeugs rum experimentieren kannst. Allerdings, soweit ich weiß, im Testnetzwerk ist aktiviert. Da könntest du solche Sachen machen. Bitte.
Aber ist es so, dass de facto irgendjemand gemacht hat, zwar die Leute, die halt Software-Updates ausschicken für die Clients?
Ja, also du sagst, das ist ein wichtiger Punkt, de facto hat da doch jemand die Macht, und zwar die Entwickler, oder? Die Sache ist aber, das stimmt nicht, weil die Macht hat jeder einzelne Admin, ob er das Update einspielt oder nicht. Und wenn er ein Admin ist, der sich halt darum kümmert, was auf seiner Kiste läuft, guckt er sich halt an, was in dem Update gemacht wird, steht vielleicht auf den Mailinglisten oder sowas. Und wenn das Update irgendwie einen Kram macht, der dir nicht passt, dann wirst du da nicht mitziehen. Und so ist es ja bei Tor ja schon lange. Es gibt immer wieder Releases und dazu gibt es Admins, die das nicht installieren. Aus irgendwelchen Gründen. Kann sein, dass der Standard-Client kein Auto-Update hat. Kann sein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bitte.
Mark, ihr hört, dass vielleicht irgendwo böses JavaScript auf Seiten läuft, das
dann ja, habe ich auch schon gehört.
Und solche Sachen, was gab es denn da sonst noch an so komischen Sachen?
Ich weiß es nicht abschließend. Ich muss zugeben, ich bin niemand, der regelmäßig irgendwelche News liest. Ich weiß es nicht. Aber davon habe ich auch gehört. Dass es eben Leute gab, die JavaScript geschrieben haben. Wenn du auf ihre Seite gehst, dann nutzen sie deinen Rechner, um zu crunchen, um Hashes zu suchen. Wie gut es jetzt funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Mein JavaScript sollte man eh ausschalten, von daher. Bitte. Habe ich das gesagt? Na naja, guck mal, pass mal auf. Angenommen, du findest einen Bug und machst damit Mods Kohle. Die Kohle, die hast du ja irgendjemand anderem weggenommen. Die hast du ja nicht erfunden. Irgendjemand hat dafür bezahlt. Und derjenige, der mag dich vielleicht nicht so. Den meinte ich, wenn der dich findet. War nicht nur ein Scherz, war nicht so ernst gemeint. Okay. Aber ich bin mir sicher, dass es schon Leute gab, die sich den Source Code angeguckt haben, weil da geht es wirklich um viel Geld mittlerweile. Ihr habt ja gesehen, wie viele Bitcoins gibt es? 8 Millionen und jeder Bitcoin ist 6 Dollar wert. Gut, natürlich das Problem ist, aktuell, wenn du so viele Bitcoins hättest und du würdest alle verkaufen, würde der Kurs durch den Boden nach unten schießen, weil die Märkte gar nicht so liquide sind. Was auch immer wieder ein Problem ist, wenn einer der ersten Miner, die mittlerweile ja haufenweise Bitcoins angeschaufelt haben, weil am Anfang war es super einfach, die können nicht einfach alle ihre Bitcoins auf den Markt dumpen und jetzt die Kohle rausziehen, weil dann machen sie den Kurs komplett kaputt. Und dann haben sie auch nichts davon. Und du kannst ja nachschauen, ob die dir das Geld schon ausgegeben haben. Und die ersten 50 Bitcoins, die gemeint wurden, soweit ich weiß, wurden immer noch nicht ausgegeben. Wir können sie anschauen im Block Explorer, wenn es euch interessiert. Es gibt ja irgendwo den allerersten Block. Wie kann man die da zurückscrollen? Ich kann vielleicht direkt die Blocknummer angeben oder sowas. Shortlink B, genau. Und dann kann ich hier. Ist die Frage, ob der die Nummer 1 oder 0 hat. Ich versuche es mal mit 0. Das ist der Block Nummer 0. Der Genesis-Block, wie man auch so schön sagt. Und er hat eine einzige Transaktion, wo er sich selber Geld macht und nicht verwendet. Und er hat irgendwie, wenn ich es richtig weiß, was richtig Witziges in dieses Ding da reingeschrieben. Wo war denn das? Irgendwo hier hat er einen Text reingepackt. Ich weiß nicht mehr, ich finde es nicht mehr. Irgendwo hat er einen Text reingepackt. Ich weiß nicht, wie das dargestellt wird. Irgend so ein komischer Text, wo quasi seine Kampfansage. Ich finde es gerade nicht. Aber auf der Wiki-Seite steht es. Ja, dann kriege ich ein Binary zum Runterladen, glaube ich. Ja, das ist eine JSON-Repräsentation. Irgendwo hat ein Text. Wo ist denn das? Ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau. Weiß gerade nicht. Warte mal. Oh, Block. Sorry. Ich weiß gerade nicht mehr, sorry. Aber ich dachte, es wäre irgendwo. Keine Ahnung. Müsste ich kurz nachschauen. Egal. Okay, ja, dann wird noch nicht ausgegeben, ja?
Es wurde seit dem Block an der Spezifikation geändert, außer dem Skript, die Definition, dass irgendwas nicht mehr relevant ist.
Ich glaube, so gut wie nichts.
Nichts. Das heißt, es ist eigentlich ein One-Shot.
Deswegen glaube ich es nicht, dass es einer allein gemacht hat.
Ja, gut, die ganze Testphase
vorher. Vielleicht, aber. Also angefangen hat es auf einer Krypto-Liste, von einer Cypherpunk-Liste. Ja, hier, ich bin der Shikoto, ich weiß nicht mehr, Nakamoto, wie der hieß, weiß nicht mehr. Hier, was haltet ihr davon? Und dann, ja, cool und so. Und dann haben so ein paar Leute angefangen und so. Und ich weiß nicht genau, warum es dann irgendwann abgehoben hat. Dann haben die ersten Leute angefangen, drüber zu blocken und gab Podcasts. Dann kam es in irgendwelchen Wirtschaftsmagazinen. Ja, und dann ging es so langsam los. Ja. Wir können ja kurz, warte mal, wann wurde denn der erste Block gemacht? Time 2012, wo bin ich jetzt gelandet? Das ist der falsche Block. Das ist der erste Block 2009, 3.1.2009. Ja, die ist nicht so wichtig, die Uhrzeit. Die ist nur, damit du halt immer wieder neue Nonsense kriegst. Also das ist nicht, dass die jetzt genau passen muss oder so. Genau. Nein, jeder, die Trick ist ja, jeder...
Sollte die Kinder jünger sein als die Eltern?
Ja, solche Kriterien gibt's. Also, dass die Zeit fortschreitet. Und der Trick ist, jeder entscheidet ja lokal. Wenn du eine tolle Mining Farm bist und mir einen Block gibst, der für mich in der Zukunft liegt, sage ich, nee, den akzeptiere ich nicht. Ich nehme den einfach nicht in meine Liste auf. Fertig. Und wenn die meisten, mehr als 50% des Netzwerkes das genauso sehen, dann kannst du machen, was du willst. Dir glaubt dann keiner. Das ist ja immer der Trick, oder? Gibt es noch Fragen sonst? Okay, dann war es auch lang genug, glaube ich, oder? Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr geht ja üblicherweise, oder man geht ja hier üblicherweise noch was essen. Ich kann leider nicht, ich muss zurück nach Zürich morgen arbeiten. Wenn ihr also noch Fragen habt dringend, dann kommt vielleicht vor. Ansonsten ein paar Mail, alex@ulmsitz.de oder im Dings, im Chapter und so weiter. Gut, vielen Dank.